Ich sitze gerade im Immocation Studio und gucke auf unser Sofa, auf dem wir dann auch irgendwann angefangen haben, YouTube-Videos zu machen für euch. Und ich kann nicht glauben, was ich euch jetzt sage. Vielleicht habt ihr es schon gehört. Wir haben tatsächlich eine Messe gemietet. Wir haben 2 Tage die Messe Leipzig gemietet. Unfassbar, was das für uns bedeutet. Wir haben Messehallen zur Verfügung. Die sind so groß, ich konnte es mir kaum vorstellen, wie die aussehen, wenn sie leer sind. Es ist irre. Und warum haben wir das gemacht? Weil wir den größten Immobilienworkshop der Welt für euch bauen wollen. Ihr kennt vielleicht diese World Café Methode. Wir machen das bei uns bei kleinen Seminaren und Abschlussworkshops immer, dass die Leute quasi an Tischen vorbei rotieren in kleinen Grüppchen und das sind so Thementische und so kriegt man eine sehr gute Vielfalt hin und teilweise entsteht sogar die Agenda aus den Leuten heraus. So eine Sache wollen wir bauen, aber für viele tausend Leute in einer Messe. Und wir haben es gebaut und am 25. 26. findet das in der Messe Leipzig statt. Selbstverständlich ist es erstmal auch ganz normal, das Immocation Festival. Wir werden alles da haben. Eine Mainstage, viele Bühnen, viele Speaker, viele Vorträge und eben noch den größten Immobilienworkshop der Welt. Eine riesen Ausstellerfläche und zig verschiedene Partys. Es wird 2 Tage lang zusammen gefeiert und vor allem auch zusammen gelernt. Und wir bringen alle privaten Immobilieninvestoren einmal im Jahr an einen Ort. Und ihr habt uns klar gezeigt, die letzten 3 Jahre, dass ihr das haben wollt. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wir gehen den nächsten Schritt und wir versuchen es wirklich für euch inhaltlich auf ein nächstes Level zu bringen, damit wirklich jeder, ganz egal ob Einsteiger, fortgeschrittener Profi-Investor, rausgeht aus Leipzig und sagt, ich bin in diesen 2 Tagen einen richtigen Schritt nach vorne gekommen. Das ist unser Versprechen an euch und wenn ihr euch Tickets sichern wollt, dann gibt es die im Moment noch relativ günstig mit Early-Bird-Preisen unter immocation.de/festival. Wir freuen uns auf euch.
Und das ist so toll, dass wir jetzt einfach sehen, ne? Also die Leute, die wir damals in die Masterclass aufgenommen haben und die diesen Weg weitergegangen sind, nochmal, ganz viele haben sich eine tolle Altersvorsorge aufgebaut, haben sich 2, 3 Wohnungen oder 5 Wohnungen, vielleicht auch 10 Wohnungen gekauft und sagen, geil, das Thema habe ich erledigt, das ist maximal passiv für mich, so wie ich das gemacht habe. Ich muss mir nie wieder Gedanken um meine Altersvorsorge machen, kann auch ein bisschen früher in Ruhestand gehen, super, ne? Also das ist super toll, das ist ein unglaublich tolles Ziel, wer das hinkriegt. Und das sind wahnsinnig viele Menschen, die wir auf diesem Weg begleitet haben über die Zeit. Und dann gibt es aber die, die sagen, nee, ich will mehr. Ich will wirklich, ich möchte finanziell frei, ich möchte sehr wohlhabend werden und mein Weg sind jetzt Immobilien. Und es ist toll, dass wir jetzt einfach solche Beispiele haben. Und das sind nicht 2, also das sind Dutzende von denen, ne, die wir begleitet haben, die jetzt einfach Multimillionäre durch Immobilien geworden sind. Ne? Also die Summen bewegen und Geld verdienen mit diesem Thema, die müssen sich nie wieder über das Thema Finanzen Gedanken machen in ihrem Leben und haben das eben innerhalb von 7 oder 8 Jahren jetzt erreicht.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Womit verdienen Immobilienprofis im aktuellen Markt gerade richtig viel Geld? Wie sieht das Finanzierungsumfeld aus? Brauchen wir mehr oder weniger Eigenkapital? Was ist eigentlich mit dem Koalitionsvertrag los? Was sind vielleicht durchschnittliche Sanierungskosten, die private Immobilieninvestoren ansetzen, wenn sie eine Wohnung finanzieren? Ihr werdet überrascht sein, was da rauskommt. Kann man möglicherweise remote einen Immobilienbestand aufbauen, wenn man gar nicht in Deutschland lebt? Wie setzen Investoren KI ein? Wie verwalten private Investoren, kleine und größere Bestände, all das und viel mehr wollen wir jetzt besprechen. Spaziergang Nummer 20. Wir waren gerade in Murnau. Hallo Stefan.
Grüße. Ja, freue mich sehr, hier zu sein. Wir haben 5 sensationelle Tage hinter uns mit 30 Investoren, die meisten von ihnen mittlerweile Profi-Investoren, auf unserer eigenen Mastermind. Also wer uns folgt, weiß, Marco und ich, wir veranstalten einmal im Jahr ein Event, wo wir dann 5 Tage uns einschließen mit eben solchen Menschen. Und es ist unglaublich, was da für eine Stimmung entsteht, wie man zusammenwächst, was für eine Vertrauensatmosphäre das ist und was für Geschichten dort geteilt werden, was Menschen mit Immobilien machen, was Menschen unternehmerisch machen. Es ist einfach unendlich inspirierend. Und wir versuchen jetzt heute einmal durch einen Teil der Learnings durchzugehen, die wir dort in diesen 5 Tagen mitnehmen durften. Und eins vorweg, auch wir mit allem, was wir seit Jahren hier machen, nehmen wahnsinnig viel mit, wenn wir uns 5 Tage auf das Thema einlassen und so austauschen. Hier also sinngemäß ein kleines Best-of.
Genau, also was für die Weltwirtschaft Davos ist, ist für uns Monau. Wenn ich diesen Vergleich mal so machen darf, Stefan. Nein, Spaß beiseite. Ganz, 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 ganz toll. Große Dankbarkeit empfinden wir für ein Format, das wir aufgesetzt haben, das jetzt das dritte Mal stattgefunden hat. 30 Investoren, könnt ihr euch vorstellen, ist ein kleiner Kreis. Da macht man 5 Tage lang Stuhlkreis, Wanderungen, Sport zusammen, alles Mögliche. Ganz bewusst auch nur dieser Kreis und ganz bewusst einmal im Jahr, wo wir als Gastgeber sowas machen. Im Occasion hat er ein paar mehr solche Masterminds, aber das ist die von Stefan und mir quasi. Es hat uns wirklich, ich war 5 Tage lang fliegen innerlich, mit unglaublich viel Energie, Inspiration. Man überdenkt alles von Immobilien, Business, Immobilienstrategie über das eigene Leben und was man sich für Ziele setzt und so, weil da so viel Inspiration passiert in diesen Tagen, das einfach Spaß macht. Und wir haben es vor einem Jahr sehr ähnlich gemacht, dass wir nach Monau für euch hier ein kleines Spezial gemacht haben. Das heißt, wir machen jetzt einen Spaziergang, aber nicht in der gewöhnlichen Struktur, sondern wir gehen einfach ein paar Eindrücke, Learnings, Dinge, die wir in Monau mitgenommen haben, für uns gehen wir durch. Die beziehen sich zum Großteil auf den Immobilienmarkt, aber auch ein bisschen darüber hinaus, was uns persönlich anbelangt. Und genau, deshalb eben ein bisschen andere Struktur. Wir haben in Monau logischerweise eine Vereinbarung mit diesem sehr ausgewählten Kreis, was in Monau besprochen wird, bleibt in Monau. Daran halten wir uns auch. Jetzt, wie können wir dann Learnings teilen? Ja, wir können das logischerweise abstrahiert teilen, was unsere Gedanken sind. Wir erwähnen jetzt hier anders als sonst keine Namen und sagen, derjenige hat das und das gemacht. Ne? Wenn wir jetzt hier Investoren interviewen, ist das ja logischerweise anders. Und das ist uns auch ganz wichtig, dass das da halt ein geschützter Raum ist. Wir können auch nicht alles erzählen, aber wir werden hier ein paar Learnings rausgreifen, weil wir glauben, sie sind unfassbar wertvoll für jeden, der weiter ist mit Immobilien, aber ganz speziell auch für jeden, der gerade anfängt. Also hätten wir vor mittlerweile 9 Jahren, als wir angefangen haben, mal zuhören dürfen bei dem, was jetzt quasi in Monau passiert, ist Wahnsinn. Also uns wären die Augen rausgefallen.
Ja. Also auch einfach nur nochmal, ich glaube, dass man das sich vorstellen kann, was da für Leute in diesem Raum sitzen. Also das sind Ex-Berater, die als Berater schon Millionen im Jahr verdient haben, Gründer von Unternehmen, die jeder von uns kennt, CFO von riesigen Branchengrößen, ne? Also von Unternehmen, die quasi im DAX sind. Da sind lauter Leute, die mit Immobilien Millionen im Jahr verdienen, die Größenordnungen drehen, die man sich kaum vorstellen kann. Dann sitzt da einer, der irgendwie 2.500 Wohnungen im Bestand hat. Leute, die Handwerksunternehmen mit hunderten Mitarbeitern haben. Also unglaublich viel Kompetenz. Und deshalb ist auch so krass, was dann da einfach für Erkenntnisse rauskommt, wie belastbar die sind. Ne? Das sind einfach nicht persönliche Meinungen, sondern dann Dinge, die über Jahre hart erarbeitet eben jeweils sind. Und ja, also sensationell, wirklich ein großes Privileg, so eine Zeit verbringen zu dürfen mit solchen Menschen. So habe ich es wirklich empfunden.
Ja, nur mit einem wirklich zusätzlichen Hinweis, was du gerade sagst, hört sich so an, als ob da nur die Leute sind, die da schon quasi Millionen gemacht haben in irgendeinem anderen Business. Das ist nicht so. Nee. Das sind wirklich einige, die wir von ihrer ersten Wohnung begleitet haben, die in den letzten 6 Monaten 10 Mehrfamilienhäuser gekauft haben oder noch mehr. Was unfassbar viel Spaß macht, diese Leute dann auch immer wieder zu sehen. Also wir, würde ich sagen, steigen rein. Die Reihenfolge ist quasi zufällig, ne? Wie es aus unserem Kopf in den Notizen und teilweise in der Agenda passiert ist. Eine Sache, die ich rausgenommen habe, Stefan, wir haben immer wieder in verschiedensten von diesen Sessions, ne, wie gesagt, Stuhlkreis, man redet da ganz diskutiert rechts und links und macht ein bisschen was am Flipchart. Sanierungskosten haben sehr viele kommentiert und waren dann teilweise überrascht. Der eine, ich glaube, den darf man nennen, ne, weil der Hendrik, ne, hat ja auch mal ein eigenes Handwerksunternehmen gehabt, der war, glaube ich, am niedrigsten. Ich meine, der hat irgendwas gesagt von, ja, so eine Wohnung, das kriege ich dann auch für 15.000 Euro hin, vielleicht für 18.000 Euro. Ja, nee, schon mit Elektrik und mit Verteilerkasten. Die anderen gucken dann, was, wie machst denn du das? Bei mir kostet sowas 40.000 Euro, bei anderen 30.000 Euro. Das, was ich mitgenommen habe, das ist extrem unterschiedlich. Also du hast möglicherweise selber dir super Strukturen aufgebaut, dann kannst du zur Hälfte sanieren. Du hast das möglicherweise nicht. Tut dem Geschäftsmodell am Ende auch keinen Abbruch. Also eine Immobilie kann nicht nur deshalb funktionieren, weil du in der Lage bist, extrem günstig zu sanieren, sondern der Business Case muss halt auch aufgehen, wenn du einfach ganz normal dir, sagen wir mal, Handwerker suchst und vielleicht ein kleines Netzwerk hast von Handwerkern, die aber auch normal kosten. Und glaub, Stefan, es deckt sich auch mit unserer eigenen Erfahrung, oder? Sanierungskosten variieren.
Variieren
und sind selten unter der Schätzung.
Selten unter der Schätzung und wir sind, obwohl wir glaube ich, da super Strukturen geschaffen haben. Also jetzt quasi nicht über das deutsche Branchentelefonbuch einfach dann den SHK-Meister zum Beispiel beauftragen, sondern da jeweils schon genau wissen, wo wir hingreifen und was muss wirklich jetzt der Meister machen und wo kann das eventuell auch einfach jemand als Allrounder machen und Leute aus Polen und noch aus Nachbarländern jeweils mit drin haben, einfach über das Netzwerk von Bodo Martin zum Beispiel. Trotzdem sind wir bei weitem nicht an diesem untersten Ende, was wir dort gehört haben, ne? Und da ist viel Musik drin. Ich glaube aber auch, ich komme zu demselben Ergebnis, dass man sich da wahrscheinlich nicht verrückt machen muss, weil selbst wenn man es zu relativ normalen Preisen macht, die Wertsteigerung, die man damit in der Immobilie erzielt, in aller Regel viel, viel höher sein muss als das, was man dort investiert. Sonst sollte man diese Investition wahrscheinlich nicht machen. Und man das Geld ja auch problemlos in dieser Höhe im Zweifelsfall von der Bank bekommt, vorher oder hinterher dann als Kapitalbeschaffung. Und dann drückt sich das am Ende in einer etwas höheren Annuität aus, wenn man da jetzt für die Wohnung noch 10.000 Euro mehr ausgegeben hat, vielleicht im Schnitt, wenn man das dann als Kapital beschafft hat. Weh tut's, wenn man es komplett aus EK machen muss, vorstrecken muss und so weiter. Ich glaube, dann ist halt krass, ne? Und ich glaube auch der zweite Punkt ist immer zu gucken, was ist meine Zielgruppe? Also wenn ich ein Haus, wie wir das ja überall machen, drehen möchte, ein ganz anderes Mieterklientel ansprechen und dort langfristig sehr hochwertig vermieten möchte, an die klassische Akademikerfamilie, dann ist halt, kommt's vielleicht auch noch auf ein paar Details an, die vielleicht ein bisschen mehr Geld kosten, als wenn ich sage, ein einfacher oder normaler Standard reicht. Punkt.
Ja, genau. Also das war ein Learning. Sanierungskosten variieren massiv, auch unter Profis, die das seit Jahren machen und sicherlich relativ gut optimiert haben auch schon. Zweites Thema, Koalitionsvertrag. Da haben wir natürlich drüber gesprochen. Der Jürgen Schick war auch da. Den kennt ihr vielleicht. Ehrenpräsident beim IVD, bestens vernetzt auch in Politik und so weiter. Der kann die Dinge immer gut einschätzen, macht das ja bei uns ja auch im Podcast. Übrigens seit neuestem Immocation Coach auch, also auch im Coaching-Team. Große, große Ehre für uns, dass das so ist. Der hat uns da ein bisschen die Dinge nochmal aussortiert. Was war dein Eindruck, Stefan? Wie wirkte der Koalitionsvertrag auf die 30 Leute?
Also erstmal im Großen und Ganzen ist jetzt noch nicht viel zu Bruch gegangen, würde ich sagen. Also da hätten auch deutlich schlimmere Sachen rauskommen können. Das haben wir auch vorher schon kommentiert. Da wurden ja viele Sachen diskutiert, die jetzt nicht gekommen sind.
Das zwei nennen, Länderöffnungsklausel für einen potenziellen Mietendeckel bundesweit ist vom Tisch.
Das hätte also quasi bedeutet, dass quasi Bundesländer selber einen Mietendeckel, wie Berlin das ja versucht hat und ja nur daran gescheitert ist, weil quasi die Kompetenz, das zu tun, das Bundesland Berlin nicht hatte. Das wäre dann rechtens gewesen. Das wäre dann also mit Sicherheit in 2-3 Bundesländern passiert. Und dann hat der Jürgen gesagt, und das ist für mich sehr plausibel, nach und nach ziehen dann alle Länder nach, auch die es jetzt gar nicht gefordert haben, weil wie willst du deinen Bürgern vermitteln, ihr könnt jetzt was gegen die hohen Mieten tun, ihr tut's aber nicht und die anderen Bundesländer tun's aber. Ne? Also dann hätten wir irgendwann deutschlandweit den über die Länder organisierten Mietendeckel gehabt. Diese Öffnungsklausel ist nicht drin, das können die Länder jetzt nicht. Der Bund hat es im Moment nicht vor, zumindest nicht drinstehen im Koalitionsvertrag. Das ist also einer auf der Habenseite. Und das Zweite zum Beispiel ist, dass man 10 Jahre weiterhin steuerfrei verkaufen kann, ne? Als ein Beispiel. Das hätte auch anders kommen können. Es hätte auch noch kommen können, dass man noch stärker an irgendwelche Dinge schon rangeht mit Mieten, mit Indexmieten und was auch immer so. Aber also da war ja ganz krasse Sachen zu vorher in den Entwürfen drin. Aber man hat auch ehrlich gesagt ein paar Problempunkte ja ausgelagert und da haben wir dann relativ lange drüber gesprochen. Es wird jetzt also einen Arbeitskreis geben bis Ende 2026, in dem man die wirklich kritischen Dinge eigentlich schon nochmal so ein bisschen geparkt hat jetzt, um sie zu diskutieren und was jetzt auch tatsächlich noch ein bisschen ergebnisoffen ist. Zwei Sachen, die wir dort diskutiert haben, drei Sachen. Das eine ist die Absenkung der Kappungsgrenze auf 11% in angespannten Wohnungsmärkten. Also ich darf ja heute 20% in 3 Jahren erhöhen auf in Richtung ortsübliche Vergleichsmiete und in angespannten Wohnungsmärkten 15%. Wenn sich das auf 11% reduzieren würde, dann also das ist quasi die Idee, die dort diskutiert wird, dann ist natürlich eine Konsequenz, dass man nicht mehr wirklich eine reale Mietsteigerung, also in realer Kaufkraft in solchen Lagen erzielen kann, weil 11% alle 3 Jahre, das sind etwas mehr als 3,5% pro Jahr vielleicht, ne? Und wenn ich dann aber 2,5% Inflation habe, dann entwickle ich nominal die Miete zwar weiter, aber in realer Kaufkraft komme ich der ortsüblichen Vergleichsmiete eigentlich kaum noch näher. Das ist also schon ziemlich krass für A-Lagen, wenn das passiert. Womit quasi ausschließlich die Neuvermietung dann eigentlich noch sprunghaft darauf bringt, was dann dazu führen wird, dass Leute eine viel stärkere Tendenz haben, in den Wohnungen zu bleiben, die alten Mietverträge sehr lange beizubehalten, was eigentlich Wohnungsnot verschärft, weil weniger Bewegung drin ist, obwohl eigentlich quasi der Bedarf sich auch über die Zeit verändert und so weiter. Ist das ein Punkt? Viel krasser eigentlich ist das Thema Bußgeldbewährung, Mietpreisbremse und das Thema Mietwucherverschärfung. Bußgeld, Mietpreisbremse, also im Moment kann man ja Geld zurückfordern, wenn ein Vermieter die Mietpreisbremse nicht ernst genommen hat und eine zu hohe Miete verlangt. Wenn da natürlich irgendwann ein Bußgeld von 50.000 Euro droht für jedes Vergehen, stellt das dieses Instrument viel, viel schärfer und wird dieses manchmal irgendwie noch einen Graubereich suchen und so weiter, wahrscheinlich sehr, sehr stark eliminieren. Jetzt könnte man ja sagen, ist ja auch richtig, weil die Mietpreisbremse soll ja auch eingehalten werden. Also klar ist das gut, wenn man die dann quasi so scharf schaltet, dass die Leute sich auch wirklich dran halten. Nur sind wir ja, und das haben wir, glaube ich, hinreichend in vergangenen Podcasts erklärt, felsenfest davon überzeugt, dass die Mietpreisbremse eben exakt das Gegenteil bewirkt, also nicht bezahlbaren Wohnraum schafft, sondern eigentlich genau das behindert, was nötig ist, nämlich dass Investoren investieren in den Bestand, dass Neubau attraktiv ist, weil man sich auch darauf verlässt, dass man auch in 10 und 20 Jahren für den Neubau noch immer attraktive Mieten bekommt und so weiter und so fort. Ne? Also das zweite Thema, Mietpreisbremse, Bußgeldbewährung. Und das dritte, es gibt einen Mietwucherparagrafen, den gibt es auch jetzt schon. Wer mehr als 20% über der ortsüblichen Vergleichsmiete vermietet, begeht eine Ordnungswidrigkeit im Sinne von Mietwucher. Und wer mehr als 50% über der ortsüblichen Vergleichsmiete vermietet, begeht eine Straftat. Und der Wegfall eines Kriteriums, nämlich dass man quasi da gleichzeitig aber auch noch eine Mangellage ausnutzen muss, böswillig. Wenn dieses Zusatzkriterium in Zukunft wegfallen würde, das ist im Moment so, ja, dann würde das quasi bedeuten, dass sehr, sehr viele Vermietungsvorgänge, die zu völlig normalen Marktmieten stattfinden, potenziell dann irgendwann eine Straftat sein könnten, die wirklich Vorstrafen nach sich ziehen kann und so weiter und so fort. Also es wäre quasi, es würde wie so ein Damoklesschwert immer über jeder Vermietung hängen, wo du permanent eigentlich dir selber nicht ganz sicher bist, bis wohin darf ich denn eigentlich? Der Markt sagt eigentlich was völlig anderes als das, was jetzt hier vielleicht gerade erlaubt ist. Und eigentlich alles dafür sorgt, dass das Vermieten im Bestand viel, viel weniger attraktiv werden würde und das alles eigentlich diesen ganzen Vermietungs- und Bestandsmarkt total schaden würde.
Ja, und ist kommunikativ auch nicht ganz einfach. Sagen wir, da möchte jemand in der Politik sagen, das müssen wir ja gar nicht so krass verschärfen, dann wäre die Rückfrage, Sie sind also für Mietwucher. Da kannst du kaum ja auf diese Antwort sagen, auf diese Frage antworten. Also ja, zusammengefasst nochmal, da gibt's Mietregulierungsthemen, die ganz schlimmen Sachen stehen nicht drin, aber auch eben Kappungsgrenze, Mietpreisbremse, was man da alles machen kann, gibt's einen Arbeitskreis, der wird Details rausbringen, was sozusagen beunruhigender ist. Das Bauministerium und das Justizministerium sind in SPD-Hand. Das heißt, die tendenziell eher regulieren wollen, können das dann auch tun. Wir erinnern uns an Dinge, die nicht gekommen sind, weil vorher das Justizministerium in FDP-Hand war. Deswegen wurden einfach Dinge nicht umgesetzt aus dem letzten Koalitionsvertrag in Sachen Mietregulierung. Das ist jetzt quasi eine Achse aus SPD sozusagen, ja, wo man Dinge wahrscheinlich leichter umsetzen kann. Also muss man auf dem Zettel haben, waren die 30 Investoren stark beunruhigt? Den Eindruck hatte ich nicht, weil es jetzt also quasi keine Kehrtwende ist, sondern das, was so ein bisschen zu erwarten war, eigentlich passiert, dass man die Mietregulierung wahrscheinlich noch ein bisschen verschärft. aber man natürlich jetzt nicht hingeht und die Mieten um 20% hart absenkt mit dem Deckel oder so. Ne? Bedeutet umso mehr, wir alle müssen einen guten Job machen, attraktiven Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Dafür kriegen wir gute Mieten und die müssen aber auch gerechtfertigt und angemessen sein, zum Markt passen. Also wer jetzt einfach glaubt, der kann aus irgendeinem Grund 20% über Markt vermieten und rechnet so seinen Business Case, das hat kurze Beine. Aber steigende Marktmieten, glaube ich, sind grundsätzlich weiter zu erwarten. Die muss man aber realistisch kalkulieren.
Genau, ich wollte nochmal, also ich möchte auf keinen Fall dafür plädieren, dass das gut oder richtig ist, 50% über der ortsüblichen Vergleichsmiete im Verstoß gegen Mietpreisbremse und so weiter zu vermieten. Ne? Ich glaube nur, dass das, ich glaube, es ist fatal, 4 Millionen privaten Vermietern quasi das Damoklesschwert einer Straftat permanent über den Kopf zu hängen, ohne dass noch irgendwelche welche Kriterien gelten, ob man jetzt hier überhaupt quasi irgendwen übervorteilt hat oder so. Und dann hinterher hängt es dann davon ab, wie genau jetzt die ortsübliche Vergleichsmiete für das Objekt bestimmt wurde. So. Also das ist einfach ein, ich glaube, dass einfach, da schafft man eine Unsicherheit, die zum Nachteil von 4 Millionen privaten Vermietern ist und einfach genau das Gegenteil bewirkt von dem, worum es eigentlich geht.
Ja. Du kommst da schon auch hin, ne? Also du kannst Wohnungen kaufen in München, sagen wir, sind für 15 Euro vermietet, die kannst du für 23, 24 Euro vermieten, bist du schon bei 50% drüber, was quasi der eigentlichen Marktmiete entsprechen würde. Dann kannst du noch sagen, ja, vielleicht habe ich ja Vergleichsmieten, die das nachweisen. Auch das Instrument könnte man ja kippen, indem man sagt, also Vergleichsmieten zählen nicht mehr, es zählt nur noch der Mietspiegel. Dann verlängere ich den Betrachtungszeitraum des Mietspiegels rückwirkend auf einen längeren Zeitraum. Dadurch geht quasi die Mietspiegelmiete potenziell runter. Und so bringe ich mehr Leute in einen Bereich, die eigentlich sagen, hey, ich habe hier zig Mieter, die würden 23 Euro bezahlen. Wenn du den Mietvertrag aber abschließen würdest, wärst du schon im Bereich Mietwucher. Also das ist jetzt nicht so. Aber da muss man quasi einfach aufpassen in der Zukunft, dass man deswegen nochmal, wenn man kalkuliert und mal hingeht und sagt, ja, München, da weiß ich, da kriege ich 23 Euro in der Lage, einfach darauf achten in den nächsten Jahren, kann man die auch wirklich rechtssicher so umsetzen.
Ja. Und
okay, ja. Bringt uns rüber.
Also in einer Umfrage, die der Jürgen gemacht hat oder sein Unternehmen unter sehr, sehr vielen sehr professionellen Investoren, ne, hat es die Angst vor verschärfter Mietrechtsregulierung tatsächlich auf Platz 1 geschafft, ne, mit weitem Abstand vor allem anderen. Also da steckt schon was drin, ne? Und da sind wir, glaube ich, alle gefragt, darauf hinzuweisen, jeweils, wo wir den Einfluss nehmen können, dass das auf keinen Fall ernsthaft irgendwie hilfreich sein kann. Ne?
Genau, es gibt einen Zinshausmarktbericht von Schick Immobilien, den könnt ihr euch runterladen, da teilt er das auch regelmäßig, das ist ziemlich cool. Und genau, also energetische Sanierung war gefühlt das Platz 1 Risiko noch vor einiger Zeit. Das ist deutlich zurückgegangen und jetzt ist quasi die Mietregulierung, was Investoren wahrnehmen. Ja, macht auch Sinn. Bei energetischer Sanierung erstmal ist die neue Regierung ja vorsichtiger, steht nicht so auf dem Gas, sage ich mal, mit Zutun der Grünen noch der Fall war. Ganz flapsig formuliert, etwas im Detail formuliert, gibt es dann, also natürlich kann man das Heizungsgesetz nicht abschaffen in Gänze, sondern CO2-Neutralität ist nach wie vor gefordert über einen relativ langen Zeitraum, dafür braucht man einen Weg hin. Das vielleicht ist noch technologieoffen auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist dann die Frage, wie misst man es noch? Da ist ein Ansatz zu sagen, es kommt ein bisschen mehr auf die Heizung an. Also wenn du jetzt eine klimaneutrale Heizung hast, ist es nicht mehr ganz so schlimm, wenn du nicht gedämmt bist. Wo wir noch Dämmung first gesagt haben, jetzt 2-3 Jahre lang, weil das einfach Sinn macht, dass du zuerst dämmst und dann, ne, wenn der Gesamtenergieverbrauch quasi gemessen wird, danach deine Wärmepumpe einbaust. Also das wird ein langsamerer Prozess werden, so wie es im Moment aussieht. Und die Investoren sind da entspannter, wir selber ehrlich gesagt auch. Also wir haben hier schon berichtet, ne, wir haben im Bestand durchaus energetische Sanierung gemacht, auch mal eine vollenergetische Sanierung für ein ganzes Haus. Aber bei vielen Häusern auch wirklich gesagt, nee, da brauchen wir jetzt gar nichts tun. Technologie, der Jürgen formuliert es auch immer toll, der sagt, naja, was wir halt gerade einbauen können, zum Beispiel in Sachen Wärmepumpe, ist so ungefähr das iPhone 1. Wir alle haben wahrscheinlich gerade ein iPhone, weiß ich nicht, 14 oder 15 in der Hand. Der Unterschied ist natürlich schon signifikant. Und wenn dann die Wärmepumpe 15 auf dem Markt ist, macht es vielleicht Sinn, die einzubauen. Ja. Genau, so, Sofagespräche beziehungsweise Mietergespräche ist quasi ein bisschen auch eine Überlagerung von diesem Mietregulierungsthema. Typisches Modell für wahrscheinlich viele von euch ist es ja, eine Immobilie in einer Under-Rent-Situation anzukaufen. Also wenn ihr euch ein bisschen damit beschäftigt, wenn ihr ein bisschen schaut, dass eine Immobilie irgendwann Cashflow machen kann, dass ihr zum guten Einstiegspreis kauft, dass ihr auf Rendite schaut, dann werdet ihr wahrscheinlich über Immobilien stolpern, gerade auch wenn ihr es gut macht, wo ihr feststellt, aha, da zahle ich auf einen Quadratmeter gerade etwas weniger, als in diesem Markt eigentlich üblich ist. Warum ist das so? Weil die gerade schlecht vermietet ist. Sagen wir, ich kann 10 Euro auf einen Quadratmeter bekommen. Total üblich haben wir bei, ja, weiß ich nicht, hunderten von Einheiten bei uns, aber die aktuelle Miete ist 5 Euro. Jetzt kauft ihr die Immobilie, jetzt steigt natürlich der Wert eurer Immobilie deutlich, weil die Erträge viel größer werden, wenn ihr das von 5 auf perspektivisch irgendwann 10 Euro bringt. Und wie schafft man es, diesen Prozess richtig durchzuführen, so dass ihr möglichst schnell auf die 10 Euro kommt, aber so, dass wir logischerweise uns an Regeln und Gesetze halten und zum Dritten natürlich, dass das am Ende auch für die Mieter in irgendeiner Form Sinn macht. Und da hatten wir letztes Jahr auf Mona schon eine komplett ausufernde Diskussion über das Thema Mietergespräche. Und die haben wir dieses Jahr fortgesetzt in einer sehr, sehr spannenden Diskussion um alles, was die Leute da machen. Da gibt es mittlerweile Anbieter, die auch Mietergespräche für einen quasi durchführen. Dann gibt es viele Investoren, die wirklich selber machen und sagen, das ist Chefsache, weil das ist so wichtig, dass ich mit meinen Mietern gut klarkomme und gleichzeitig den Wert treibe, dass ich diesen Entwicklungsjob, es geht nicht darum, jetzt alle Mieterprobleme, die auf der Verwaltung aufschlagen, zu lösen, sondern den Entwicklungsjob mit dem Mietern Fahrplan zu vereinbaren, wie gleichzeitig die Immobilie vielleicht aufgewertet wird, dafür aber auch mehr Miete gezahlt werden muss, dass man das quasi zur Chefsache macht. Da hatten wir jetzt dieses Jahr auch wieder eine Diskussion rund um dieses Thema und, glaube ich, sind wieder einige Augen geöffnet worden im Sinne von, boah, da steckt einfach ein großes Potenzial drin, weil was du vermutlich nicht tun solltest, ist eine solche Immobilie zu kaufen, ganz egal, ob es eine kleine Wohnung ist oder ein Mehrfamilienhaus mit 10 Underrent-Wohnungen oder weiß ich nicht, jemand kauft mehrere Mehrfamilienhäuser und hat dann gleich 100 Underrent-Wohnungen. Was du nicht erwarten kannst, ist, dass es die Verwaltung für dich tut. Und was du auch nicht tun solltest, ist einfach hinter deinem Laptop sitzen und eine Kaskade an Briefen, womöglich noch vom Anwalt, rausschicken an die Mieter, um irgendwelche Mieterhöhungen durchzudrücken, die, sagen wir mal, innerhalb von irgendwie einer Kappungsgrenze oder sonst irgendwas sind, auf die du quasi juristisch Anspruch hast. Sondern was du tun solltest, ist dich mit den Mietern hinsetzen und Win-Win-Situationen suchen.
Wo dann so ein Gespräch im Zweifelsfall auch 1,5 Stunden mit einem einzigen Mieter geht oder einem Mieterpaar von mir aus, in denen es 80 Minuten um den Mieter, seine Lebenssituation, was beschäftigt ihn, was gefällt ihm an der Wohnung, was gefällt ihm vielleicht nicht an der Wohnung, wie sieht seine Perspektive aus, Bezug auf die Wohnsituation und auch sonst im Leben und so weiter. Also wirklich 80 Minuten, 90% der Zeit von mir aus, geht's um diese Dinge. Und dann geht es am Ende auch noch natürlich um das Thema Mietanpassung, ja. Aber man platzt da nicht ins Haus und sagt, hier, Grüße, hier bin ich. Also statt den Brief zu schicken, habe ich jetzt hier ein Schreiben und hätte jetzt gern 15% Mietung. Und wenn man diese Gespräche richtig führt, dann lässt sich in sehr, sehr vielen Situationen wirklich eine Win-Win-Lösung finden. Also wo am Ende auch der Mieter sagt oder die Mieterin sagt, hey, das ist toll, was sich jetzt hier mit der Wohnung tut. Ich kriege vielleicht 1, 2, 3 Dinge, die mir eh schon wichtig waren, oder mir können noch 1, 2 Sorgen genommen werden, die ich vielleicht hatte in Bezug auf diese Wohnsituation. Und im Gegenzug passen wir die Miete auf ein völlig normal marktübliches Niveau an, obwohl die Mieterhöhung in diesem Moment mehr als 15% beträgt. Ich fand das ganz toll. Also wir haben dann ja auch wirklich bis hin zu, auf welchen Einwand reagierst du mit welcher Formulierung und wie gehst du damit um, wenn ein Mieter sich darauf bezieht, aber ich muss doch nur 15%, und wie gehst du damit um, wenn der Sprung relativ groß ist und so weiter und so fort, ne? Und also du merkst, es gibt unglaublich viele Dinge, die man da lernen und richtig machen kann. Das ist wirklich ein Skill, den man aufbaut, wo dann am Ende halt im Durchschnitt, das waren dann Zahlen, die wir da diskutiert haben, 30-40% Mieterhöhung auf einmal normal sind im Durchschnitt. Und zwar einvernehmlich. Also wirklich mit beide gehen da zufrieden aus dem Gespräch, ist auch niemand überrumpelt worden. Ne? Da hat dann der Mieter auch quasi ein Widerrufsformular dann dabei und kann das auch 2 Wochen lang später ohne Angabe von Gründen, wenn er sich doch nicht wohl damit fühlt, widerrufen und so weiter. Und trotzdem kommen da solche Zahlen raus, weil es eben wirklich diese Win-Win-Situation gibt. Und das fand ich super spannend, ganz, ganz toll zu sehen, welches Fingerspitzengefühl, welche Details zwischenmenschlich da eine Rolle spielen, was man auch alles in solchen Gesprächen dann in Erfahrung bringt über den Mieter, damit auch über die eigene Wohnung und über das, was damit geschieht. Last but not least, dadurch, dass es einvernehmliche Mieterhöhungen sind, dadurch in aller Regel auch raus ist aus so gut wie allen Mietregulierungen. Weil nachdem ein Mietvertrag einmal geschlossen ist, darf ich mit einem Mieter einvernehmlich so ziemlich alles vereinbaren, weil da ja keinerlei Abhängigkeit, Druck oder sonst irgendwas, ich brauche jetzt aber unbedingt die Wohnungssituation mehr herrscht, sondern man sich einfach auf Augenhöhe unterhält und sagt, hey, können wir irgendwas für dich tun und bist du bereit, dann dafür noch ein bisschen mehr Miete zu bezahlen? Was einfach, ja, einfach super charmant ist. Ne? Und jetzt aus der Investorenbrille gesprochen, riesengroße Werterschaft. Was uns ganz wichtig ist an der Stelle nochmal, es geht nicht darum, irgendwelche Wuchermieten den Leuten quasi aufzuschwatzen. Um Gottes Willen überhaupt nicht. Es geht immer nur darum, irgendwie einen Schritt auf die marktübliche Miete, die also sowieso für jede Wohnung links und rechts bei einer Neuvermietung genommen wird, zu machen. Ne? Und genau, das ist, glaube ich, ganz wichtig als Nachsatz.
Wer sich gerade seine erste Wohnung kauft und eine Underrent-Wohnung kauft, macht es. Macht es selber. Ja. Ihr müsst es ja, wenn ihr viel mehr Wohnungen kauft, irgendwann vielleicht nicht mehr selber machen. Aber stellt sicher, dass es auf gute und moralisch sehr gute Art und Weise wirklich passiert. Ja? Man droht einem Mieter mit irgendetwas von wegen, ja, hier wird aber bald abverkauft und keine Ahnung, dann kriegen sie eh eine Eigenbedarfskündigung und so einen Scheiß macht man wirklich nicht. Man hat Fingerspitzengefühl. Sagen wir immer wieder, wenn Oma Erna in der Wohnung lebt und sie kann nicht mehr Miete bezahlen, dann bleibt sie bitte da drin und bezahlt die niedrige Miete. Ihr müsst eure Business Cases so rechnen, dass das trotzdem funktioniert. Und ihr wisst, wenn ihr eine Wohnung mit niedriger Miete einkauft, dann dauert das, bis diese Mieten auch steigen. Und damit muss man auch rechnen. Aber wer sich Mühe gibt und wirklich Win-Win-Situationen schafft, der kann dann im Durchschnitt da auf jeden Fall deutlich was in die richtige Richtung bewegen und gleichzeitig die Mieter tatsächlich auch happy machen.
Ja. Was insbesondere jetzt diejenigen, die gerne mit Excel zu Hause vorm Rechner Investor sind, wahrscheinlich doppelt sich mitnehmen sollten, ne? Weil das dann, ja, so wie ich auch von der Persönlichkeitsstruktur erstmal bin, für mich sowas auch außerhalb meiner Komfortzone ist, aber genau da steckt halt dann wirklich was drin. Das muss man dann durchbrechen, dass man das einfach trotzdem hinkriegt, ne?
Ja, genau. Also, das auf jeden Fall ein dickes Learning aus Mona. In diesem Thema steckt extrem viel drin. Und darum sollte man sich kümmern und das auf gute Art und Weise umsetzen. Nächstes Learning rund um Finanzierung. Es war auch von unserem Partner Interhyp der Vorstand da, der Stefan, der hat Einblicke gegeben in Daten. Ich fand es unfassbar spannend. Warum? Weil der größte Finanzierungsvermittler in Deutschland, der Milliarden im Jahr Finanzierungen vermittelt, natürlich echte Abschlüsse mitbekommt und aus diesen Daten spannende Dinge rauslesen kann. Also da war zum Beispiel ein Chart, das war dann schon sehr, sehr detailliert, aber mega, mega cool. Ja. Wie viele Leute haben eigentlich 2022, als man gesehen hat, dass Zinsen hochgegangen sind, wie viele Leute haben Forward-Darlehen abgeschlossen, weil sie gemerkt haben, jetzt gehen die Zinsen hoch? Dieses Geschäft ist jetzt logischerweise deutlich schwieriger, weil viele schon Forward-Darlehen abgeschlossen haben. Ja. Dann, was auch mega spannend war, nochmal, die sehen natürlich nicht, welche Finanzierungen, also zumindest in den Daten, die wir angeguckt haben, standen nicht die Finanzierungen, die nicht zustande gekommen sind. Aber die zustande gekommen sind, warst du bei Eigentumswohnungen fast schon wieder von den Preisen pro Quadratmeter auf dem All-Time-High Mitte 22. Jetzt muss man das aber ein bisschen in Relation setzen. A, muss man es inflationsbereinigen und in der Zeit gab es natürlich Inflation. Ne? Also in Wirklichkeit sind die realen Preise dann schon noch niedriger. Das, was man aber im Kopf hat, dass wir ja auch immer sagen, du musst eigentlich 30-40% unter Peakpreisen jetzt einkaufen. Das geht eben, das geht, das wissen wir, weil das die 30 Leute, die da sitzen und viele andere Leute, die wir kennen, regelmäßig tun. Das geht, aber im Marktdurchschnitt haben die Preise schon wieder die Talsohle wirklich verlassen und zeigen wieder nach oben. War dasselbe auch in dem Zinsausmarktbericht von Jürgen Schick. Da geht es halt wirklich um Mehrfamilienhäuser, ja, deswegen ein anderes Segment. Da war das also überhaupt nicht die Aussage drin, die sind wieder auf dem Niveau von 2022. Wir kommen gleich zu dem Unterschied Eigentumswohnung, Mehrfamilienhäuserpreise. Aber da war nach Städten das aufgegliedert und dann war auch schon zu sehen, die Hälfte der Städte hat gefühlt da auch schon wieder die Talsohle zumindest gesehen. Also da zeigen die Preise dann auch wieder eher nach oben. Jetzt wie gesagt bei Mehrfamilienhäusern. Ja. Aber der Markt kommt zurück, auch der Finanzierungsmarkt kommt zurück, absolute Transaktionen, Finanzierungsvolumen, das scheint alles deutlich zurückzukommen, ist eben, ja, wisst ihr alle, ne, eingebrochen in 2022, 2023 und ist jetzt schon wieder aus der Talsohle raus. Das war, also wir sagen das ja auch immer, weil wir uns alle möglichen Daten angucken und Pfandbriefbanken da und so weiter, kommentieren wir auch hier im Spaziergang. Da haben wir nochmal viel mehr Daten gesehen und die Erfahrung von viel mehr Investoren zusammengenommen. Und das berichtet eigentlich jeder. Ne? Also es ist zurück, so ein bisschen.
Bevor es weitergeht, ganz kurze Unterbrechung in eigener Sache. Vielleicht hast du schon mitbekommen, dass am 25. und 26. Oktober wieder das Immocation Festival stattfindet. Die größte und wichtigste Veranstaltung für private Immobilieninvestoren im deutschsprachigen Raum. 2 Tage voller Wissen, voller Content, voller Netzwerken, toller Menschen, Gleichgesinnten. Es gibt keinen besseren Ort, um in dem Thema Immobilien voranzukommen. Und ich werde immer wieder mal gefragt, hey, für wen habt ihr denn dieses Festival eigentlich gemacht? Ich bin Einsteiger oder ist das denn für mich? Ich bin eigentlich schon fortgeschritten und dazu würde ich gerne mal ein paar Sätze sagen. Also erstmal, dieses Festival ist unglaublich individuell. Genau deshalb haben wir dieses Jahr die Location von München nach Leipzig gewechselt in die dortige Messe. Das ist ein riesengeniales Gelände und wir werden dort mehr Inhalte, mehr Auswahl anbieten, als wir das jemals mit weitem Abstand getan haben auf einem der letzten Immocation Festivals. Das heißt, bist du Einsteiger? Selbstverständlich gibt es einen riesengroßen Workshop, wo wir mit dir als Einsteiger alle Themen, deine persönlichen Einstiegsfragen und so weiter durchgehen und du Schritt für Schritt reingeführt wirst in das Thema. Du bist fortgeschritten, selbstverständlich bekommst du maximale Insights, was im Markt gerade los ist, was die Profis gerade für Strategien und für Tricks weiterzugeben haben und so weiter. Du suchst nach Inspiration, wunderbar, wir werden Stories auf allen Niveaus auf der Bühne stehen haben, die dich teilhaben lassen und dir zeigen, wohin die Reise gehen kann. Und wenn du einfach schon in ganz speziellen Bereichen unterwegs bist, du bist in Richtung Profi oder bist fortgeschritten und weißt schon, in welchen Strategien du einfach Gleichgesinnte suchst, zu welchen Themen du dich intensiv austauschen möchtest, haben wir dieses Jahr einen kompletten Pro-Bereich mit Deep-Dive-Workshops ohne Ende zu allen möglichen Themen, die für dich relevant sein können, wo du dir deine ganz persönliche Festival-Agenda zusammenbaust, um einfach das Allermeiste aus deiner Zeit rauszuholen und dich genau mit den Menschen zu vernetzen, die dir weiterhelfen. Also die Antwort ist, für jeden, auf jedem Niveau, inklusive der Freundin, dem Freund, dem Partner, der Partnerin, die man einfach mal mitnehmen und in diese Welt hineinführen möchte, um herauszufinden, ist das was für uns, weil das Festival eben so ultra individuell sein wird. Wenn das gut klingt, dann haben wir erstmal zumindest im Erklären jetzt was gut gemacht und wir versprechen dir, genauso wird's dann auch vor Ort. Tickets findest du unter immocation.de/festival. Am besten beeilen, weil die Early-Bird-Phase nicht mehr allzu lange gilt und danach die Preise teurer werden. immocation.de/festival. Wenn da jetzt keine großen Überraschungen am Zinsmarkt kommen, dann haben wir diese Talsohle in manchen Segmenten schon längst hinter uns. Ne? Und das ist, glaube ich, wirklich eine wichtige Erkenntnis, dass das, also da schließt sich auch möglicherweise dann jetzt in den nächsten 12 Monaten dann ein Fenster und es lohnt sich jetzt einfach diese Chancen und diesen ungleich verteilten Wissensstand in dem Markt noch zu nutzen, weil noch kann man solche Schnäppchen kaufen, ne? Aber nach und nach scheint sich das jetzt da wieder rauszuwachsen, ne? Weil einfach ja wirklich die breite Käuferschicht zurückkommt, was die Wohnungen angeht, Leistbarkeit und so weiter. Aber wie du gerade gesagt hast, eben primär bei Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen, weniger bei Mehrfamilienhäusern. Da steckt dann auch eine Riesenchance zum Beispiel für Aufteilergeschäft drin, kommen wir später noch drauf. Also Häuser kaufen, die zu Wohnungen machen und die Wohnungen abverkaufen, ne? Geht gerade wunderbar. Und noch viel weniger aber, wenn es dann um richtig große Häuser geht. Also die Nachfrage, was so die die Mehrfamilienhäuser, die dann eher in so einer Multimillionen, 3, 4, 5, 6, 10 Millionen Euro Liga spielen, da kommt das immer noch vor, dass man alleine ist oder der Einzige ist, der das mit der Finanzierung hinbekommt oder so wohl. Also im Moment, ist klar, da wo es viele Menschen sich leisten können, kommt es als erstes zurück und deshalb ist es auch ein bisschen vorgezeichnet vielleicht, wie jetzt der Markt dann weiter verläuft, was die anderen Marktobjekte angeht, also Mehrfamilienhäuser und so weiter, ne?
Genau, noch ein Unterschied in den Preisen, was ich interessant fand, eben aus dem Zinshausmarktbericht, wo wir über Mehrfamilienhäuser reden, versus das, was eine Interhyp auflegen kann, die sicherlich da, also die erstmal keine Mehrfamilienhäuser, glaube ich, sogar da drin hatte, Eigentumswohnungen drin hat, Kapitalanleger drin hat und natürlich viel auch Häuser, also Eigenheim drin hat. Da war es sehr, sehr deutlich, die Preise in günstigeren Lagen haben durch den Zinsschock nicht so stark gelitten, weil es da ja wirklich um absolute Leistbarkeit geht. Also es war einfach Mitte, Ende 22 de facto fast nicht mehr leistbar, für die allermeisten nicht mehr leistbar, ein Eigenheim in München zu kaufen. Ist ja logisch, weil die Preise absolut gesehen so hoch sind, wenn dann die Zinsen hochgehen, brutal für die Bankrate. Das Problem war nicht ganz so groß in einer schlechteren Lage, deshalb haben die Preise dort nicht so stark gelitten. Ganz anderes, differenziertes Bild bei Mehrfamilienhäusern, da konntest du pro Stadt, also keine Ahnung, das war Rostock war zum Beispiel schon wieder voll stark zurück, habe ich im Kopf. Magdeburg war bei der Interhyp wieder sehr, sehr stark zurück. Das war jetzt im Zinshausmarktbericht nicht so stark zu sehen. Ne? Also du musst wirklich reingucken, was macht dein Markt genau? Also Mehrfamilienhäuser, Eigentumswohnungen, Eigenheim für Eigennutzung, hat sich alles unterschiedlich verhalten. Der generelle Trend ist, glaube ich, klar. Talsohle erreicht, teilweise durchschritten, aber sehr, sehr unterschiedlich je nach Segment. Grundstücke übrigens am meisten gelitten sind die absoluten Ladenhüter. Bodenrichtwerte teilweise halbiert, haben wir gelernt. Auch aus eigener Erfahrung haben da von ein paar Investoren was mitgekriegt. Also wir haben zum Glück keine Einzelgrundstücke gekauft, aber ganz bitteres Geschäft gewesen die letzten 2 Jahre. Da ist sicherlich noch am meisten aufzuholen.
Bau kommt schwach, aber auch zurück, ne? Also auch Finanzierung mit Bauträgern. Es ist überall zu sehen, dass jetzt da diese Trendwende je nach Marktsegment schon stattgefunden hat oder noch kommt. Spannend fand ich, weil ja die letzten 2 Jahre auch immer wieder dann die Diskussion war, boah, kriegt man von den Banken denn überhaupt noch Geld und kriegt man auch noch 90% oder 100% Finanzierungen? Und ist ganz wichtig, 100% Finanzierung ist immer dann geil, wenn man sehr günstig eingekauft hat, wenn also der reale Wert des Objektes höher ist als das, was man nimmt. Aber dann ist ja super, wenn man eine 100% Finanzierung bekommt, ne? Weil ich in der Vermögensbilanz trotzdem Plus mache. Und da war ganz klar aus den Zahlen zu sehen, das ist Quatsch, dass das alles nicht mehr geht. Hohe Beleihungsausläufe sind weiterhin möglich. Es hat nur was mit der Bankenauswahl zu tun. Und wenn die eigene Bank, mit der man bis jetzt zusammenarbeitet, da gerade keine Lust drauf hat, dann muss man einfach eine ordentliche Tour machen und ausreichend viele Banken sprechen, im Zweifelsfall halt wirklich mit der Interhyp zusammenarbeiten. Das ist ja der Riesenvorteil, mit einem Vermittler zusammenzuarbeiten, wie der Interhyp, die einfach dann sagen kann, ja, also auch bei genau dieser Immobilie hat eben die und die Bank, die kennst du jetzt noch nicht, aber die hat Bock, da die 100% Finanzierung zu machen. Das ist genau das, wo wir sowas ja auch nutzen, ne? Einfach um neue Bankkontakte zu knüpfen, da ist das halt super hilfreich. Dann gab es auch noch die Diskussion, jetzt gibt's ja wieder neue Regeln, die von Europa, was so Eigenkapitalanforderungen und so weiter der Banken angeht, kommen und lügen. Boah, CRR3 ist da, glaube ich, das Stichwort, aber da verliert es mich jetzt gerade mit dem Fachbegriff. Und da war so ein bisschen die Frage, boah, führt das jetzt nicht dazu, dass 100% Finanzierung eigentlich dann jetzt schwerer werden müssen? Und da gibt es aber jetzt einen gegenläufigen Effekt, der wahrscheinlich größer ist, und zwar, dass der sogenannte Risikosystempuffer der Banken am Ende über Umwege auch eigentlich wieder nur quasi wie viel Eigenkapital hinterlegt werden muss, jetzt geringer werden darf. Das ist ganz, ganz frisch, diese Neuigkeit, hat damit zu tun, dass der mal in sehr Niedrigzinsphasen quasi eingeführt wurde als Puffer. Und jetzt, wo die Zinsen aber sich auf einem etwas höheren Niveau stabilisiert haben, kann man das quasi als Puffer wieder rausnehmen. Und das muss saldiert eigentlich, so die einhellige Meinung der Experten, dazu führen, dass 90% und 100% Finanzierungen einfacher und nicht schwerer werden. Und das, glaube ich, eine gute Nachricht für jeden, der gute Akquise macht, also günstig einkauft und dann aber eben wenig Eigenkapital investieren möchte.
Ja, also das Learnings rund um Finanzierungsumfeld und Markt, die wir aus Mona mitgebracht haben. Nächstes Learning, ich schreibe mal so ein bisschen drüber. Unglaublich, was es für differenzierte Geschäftsmodelle mit Immobilien gibt. Und unglaublich, wie ganz normale Leute, ja, wie du und ich, wie ihr und wir anfangen und wo die heute stehen, was möglich ist, wenn man dranbleibt. Ein paar kleine Beispiele. Wir haben, also zur Vielseitigkeit erstmal, wir haben ein paar Projektvorstellungen gesehen dort. Eins war eine Tiny House Projektvorstellung. Ist ziemlich witzig. Da hat einer rausgefunden, dass man für Tiny Häuser keine Baugenehmigung braucht.
In Bayern, laut bayerischer Landesbau, ne?
Genau. Kommt auf die Größe an, wie groß das ist. Aber grundsätzlich brauchst du dafür keine Genehmigung und hat dort ein Grundstück in einem Wohngebiet jetzt zu einem kleinen Ferienpark umgebaut. Da gehen ein paar Wege durch dieses Grundstück, schön geschwungen und so. Also ist nett zum Durchlaufen. Und dann stehen da so Tiny-Häuser, auch richtig mit Feng Shui und so eingerichtet, alle im unterschiedlichen Design. Und dann ist da rundum, ich glaube Allgäu, ne, ist dann Werbung. Was kannst du alles Schönes im Allgäu machen? Und ist so eine Landingpage, also das ist ein fertiges Feriendomizil. Keine Baugenehmigung dafür nötig. Tiny-Häuser sind da relativ schnell und einfach hingebaut. Und ein Business Case brutal. Ja? Wenn da die geplante Auslastung einigermaßen zustande kommt, dann ist das ein super, super gutes Modell.
Das war Größenordnung, also 25% Bruttomietrendite oder so, wenn man das quasi so ausrechnen wollen würde. Ne? Also auf das Gesamtinvest quasi, die Mieteinnahmen. Natürlich hat man da ein bisschen bisschen Aufwand, weil man auch wechselnde Mieter hat. Auf der anderen Seite, das sind halt 7 Einheiten an einem Ort. Da kann man dann auch schon sehr effiziente Strukturen schaffen, wie man das da vor Ort verwaltet. Auch alles ja sauber aufgesetzt irgendwie mit jetzt der Technik, die man dafür braucht. Also unglaublich profitabel, wenn das am Ende funktioniert. Ne?
Ich werde es gleich nochmal sagen, ich bin bei sowas immer sehr, sehr skeptisch, wenn mir jemand anfängt, sowas zu erzählen, dass er sowas vorhat. Anderes Beispiel.
Wie bitte?
Du hast keine Ahnung. Tiny Häuser im Allgäu. Sag ich, weiß ich nicht. Mach doch erstmal normale Wohnungen. Ja, so, dann, aber ja. Zweites Beispiel, QNG, kennt ihr vielleicht. Kriegt man ganz tolle Sonderabschreibungen, wenn man einen gewissen Neubaustandard einhält. Ein Manager, der in China lebt, setzt das in Deutschland um, hat dort Häuser teilweise quasi neu gebaut, hat sie dann teilweise nach QNG-Standard gebaut, teilweise nicht, hat auf den Teilen Wohnungen dann, die nach dem QNG-Standard sind, natürlich extreme Steuervorteile, kann da viel mehr Abschreibung ziehen. Und hat das in Summe so profitabel hinbekommen, dass er das halten kann. Also unfassbar schöne Häuser auch. Ne? Wir haben die dann gesehen. Wirklich, also ein Traum von Neubau. Und sowas profitabel als Buy and Hold kann man sich nicht vorstellen bei den Baupreisen, die es eigentlich gibt. Aber hat funktioniert.
Remote vom anderen Ende der Welt. Nochmal, ja. Ne? Also der sitzt in China und baut in Deutschland Häuser, und zwar auch nicht quasi auf der grünen Wiese, sondern ganz viel Wert legt er darauf, dass das Substanz, die es sich noch zu erhalten lohnt, also wenn da schöne, gute, massive Betonwände oder sowas stehen, dass man das aufgehen lässt in dem neuen Gebäude, also dass man Dinge erhält. Ne? Er hat das auch quasi Nachhaltigkeit, Longevity für Immobilien hat er das genannt, fand ich total geil. Ne? Aber sowas aufzusetzen mit allem, was dazugehört und das aus China heraus mit einem Partner hier in Deutschland gemeinsam dann als Co-Investment-Modell zu machen, jeder bringt seine Kompetenzen ein. Also ist klar, er ist jetzt nicht regelmäßig auf der Baustelle dann vor Ort jede Woche. Wie soll das gehen? Aber die haben halt auch einen Weg gefunden, die Stärken zu ergänzen. Ist sensationell. Ne? Jeder, der darüber nachdenkt, keine Ahnung, hier wo ich lebe, da kann oder will ich nicht investieren. Das findet alles nur im Kopf statt, dass dann man deshalb keine tollen Sachen machen kann. Ne?
Nochmal, der ist Führungskraft in einem DAX-Konzern und lebt in China. Und das ist immer so, da geht nicht, ich kann mich gerade darauf nicht fokussieren. Mein Leben ist gerade, dass ich Führungskraft bei einem DAX-Konzern in China bin. Ja, klar, aber wenn du dich halt irgendwie doch ein bisschen drauf fokussierst, kannst du diese Dinge umsetzen. Und das ist natürlich ein Zeitkonflikt und musst es irgendwie einplanen, aber Wahnsinn. Und dann auch noch so ein Spezialmodell, ja, finde ich faszinierend, würde ich auch als erstes nicht, aber wir meinen ja selber jetzt auch QNG-Neubau, haben wir auch ein Bauträger-Business gegründet, werden wir euch noch drüber erzählen, was wir da machen, weil wir das Thema spannend finden. Nochmal, meine Skepsis in Summe ist immer sehr, sehr groß, wenn mir Leute von solchen Spezialmodellen erzählen, die gerade am Anfang stehen. Aber umso mehr, wenn man eine Nische gefunden hat, wenn man sich mal ein bisschen etabliert hat, ich würde jedem immer sagen, bitte kauf 1, 2, 3 kleine Wohnungen, die sich von selbst abzahlen, das ist immer dein Start. Dann schnupper mal rein, setz dich mal so auf, dass du in den Immobilienmarkt irgendwie reinkommst. Dann fängst du plötzlich vielleicht an, Dinge zu sehen, Dinge zu verstehen und findest eine Nische von einem Geschäftsmodell, die für dich hervorragend funktioniert. Ja? Wir haben das, was ich gerade auch noch meine bei dem Learning, ich finde es ganz, ganz großartig hier. Ihr kennt wahrscheinlich die beiden, den Sönke und den Hendrik, die haben bei uns, als wir unser großes Ausbildungsprogramm aufgesetzt haben, die Masterclass, das war 2018, waren die beim ersten Durchgang dabei. Wir kennen sie seit Jahren und es ist unglaublich, wo die heute stehen. Also wir werden da bald ein Podcast-Update machen. Ich will es auch nicht einfach deren Zahlen da irgendwie rausplaudern, aber die kaufen dann zig Häuser gerade im Jahr ein und haben unfassbare Möglichkeiten, was sie einfach jetzt tun können als Immobilieninvestoren. Und sie waren vorher nochmal Leute wie du und ich, ne? Ganz, ganz normale Leute, die sich einfach jedes Jahr um Jahr da tiefer eingraben haben. Das muss ja nicht jeder machen, zu sagen, es muss jetzt so steil skalieren. Aber ja, die haben auch eben einer von beiden einen ganz normalen Fulltime-Job mit einer guten Verantwortung und hat das auch nebenbei gemacht. Wahnsinnig beeindruckend.
Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob das ein ganz normaler Job ist. Das ist eine ziemlich hochkarätige Führungsverantwortung.
Ja, genau.
Und Familie.
Ja.
Und Sport und Gesundheitsbewusstsein und trotzdem parallel das aufgebaut. Also ich finde, das zeigt einem auch immer, wie gerade schon gesagt, dass dieses geht nicht, dass das alles nur im Kopf stattfindet, wenn man das möchte. Und wir haben als wir damals angefangen haben, vor acht Jahren mit der Masterclass, 7 bis 8 Jahren, haben wir immer gesagt, wer das wirklich möchte und auf dem Gas steht, da ist ganz oft, haben wir die Beobachtung, dass das so 7 bis 8 Jahre sind, ja, bis Leute wirklich an einem Punkt ankommen, dass sie finanziell frei sind. Und das ist so toll, dass wir jetzt einfach sehen, ne? Also die Leute, die wir damals in die Masterclass aufgenommen haben und die diesen Weg weitergegangen sind, nochmal, ganz viele haben sich eine tolle Altersvorsorge aufgebaut, haben sich 2, 3 Wohnungen oder 5 Wohnungen, vielleicht auch 10 Wohnungen gekauft und sagen, geil, das Thema habe ich erledigt, das ist maximal passiv für mich, so wie ich das gemacht habe. Ich muss mir nie wieder Gedanken um meine Altersvorsorge machen, kann auch ein bisschen früher in Ruhestand gehen, super, ne? Also das ist super toll. Das ist ein unglaublich tolles Ziel, wer das hinkriegt. Und das sind wahnsinnig viele Menschen, die wir auf diesem Weg begleitet haben über die Zeit. Und dann gibt's aber die sagen, nee, ich will mehr. Ich will wirklich, ich möchte finanziell frei. Ich möchte sehr wohlhabend werden. Und mein Weg sind jetzt Immobilien. Und es ist toll, dass wir jetzt einfach solche Beispiele haben. Und das sind nicht 2. Also das sind Dutzende von denen, ne, die wir begleitet haben, die jetzt einfach Multimillionäre durch Immobilien geworden sind. Ne? Also die Summen bewegen und Geld verdienen mit diesem Thema, die müssen sich nie wieder über das Thema Finanzen Gedanken machen in ihrem Leben und haben das eben innerhalb von 7 oder 8 Jahren jetzt erreicht. Ne? Und das ist jetzt auch nicht, ich behaupte das jetzt nicht so, man kann die Reise rückwärts gehen und kann Stück für Stück dekonstruieren. Wir machen das ja auch in den Podcasts immer wieder. Mit welchem kleinen Ding haben Sie angefangen? Was war das nächstgrößere? Was war das? Wo haben Sie das Geld herbekommen? Warum konnten Sie das jetzt auf einmal tun? Wo haben Sie das gelernt? Ja, klar, ist einfach 7 Jahre. Wenn du es konsequent machst, dann machst du einen Schritt nach dem anderen und irgendwann kommt dieser Hockeystick und in den letzten 2 Jahren machst du auf einmal auf eine Art und Weise Meter, wie du das mit nichts anderem Leben wirtschaftlich eigentlich machen kannst. Das ist unglaublich.
Ja, durfte auch noch jemand kennenlernen auf der Mastermind. Ich sage jetzt seinen Namen nicht, vielleicht machen wir einen Podcast zusammen. Er ernährt sich vegan und hat in Brandenburg was Ähnliches wie wir gemacht. Wenn er zuhört, schöne Grüße, du weißt, dass ich dich meine. fand ich einfach total cool. Wir haben ja einige Mehrfamilienhäuser in Brandenburg gekauft, entwickeln die seit Jahren. Wir erzählen euch ja immer davon, wie die sich so entwickeln. Hatten gerade unsere Offsite mit Bodo und Martin. Wir werden jetzt ein größeres Update auch mit denen machen, dass ihr da wisst, was da los ist. Und wir kriegen halt oft auch Nachrichten von wegen, ja klar, dass ihr das machen könnt, sinngemäß, weil ihr habt ja ein tolles Netzwerk durch Immocation. Da ist das ja alles ganz einfach. Der hat auch wieder neben einem Fulltime-Job de facto das Gleiche getan, wirklich an den gleichen Standorten mit einem ähnlichen Ankaufsprofil von Häusern, teilweise ein bisschen weniger saniert und sich dadurch den Zeit gespart, wo wir immer sagen, ja hey, das kannst du natürlich parallel, so viel ist wahrscheinlich schwer, wenn du noch einen Fulltime-Job hast. Da würde ich erstmal sagen, mach doch mal ein Haus im Jahr, wenn du wirklich Gas geben willst. Ja, nee, hat er nicht gemacht, hat in kürzester Zeit, also kürzer als wir noch, brutal was aufgebaut, braucht seinen Job jetzt nicht mehr, hat das auch schon mit der Bank vorbesprochen, dass er da aus seinem Job jetzt eigentlich rausgehen kann und also ja, wahnsinnig beeindruckend. Ist einfach, wir erzählen euch das, weil wir inspirieren wollen. Gebt Gas. gibt Gas. Also, das war Learning Nummer 5. Es ist mehr möglich, als ihr denkt, und es gibt ziemlich coole Nischen, wenn man sich drauf fokussiert. So, bevor wir weitermachen mit dem 6., wir reden jetzt über Aufteile, wir reden über KI noch, über Verwaltung, Longevity gleich. Jetzt kurz der Hinweis auf Murnau. Also, wir haben da eine Truppe von 30 Leuten. Die allermeisten haben quasi für nächstes Jahr auch wieder gebucht. Logischerweise nicht immer alle. Viele fragen von euch, hey, wie können wir da in diese Gruppe kommen und so. Also, ihr könnt gehen auf immocation.de/Murnau, da seht ihr alle Details, da könnt ihr quasi uns eine Bewerbung hinterlassen und wir melden uns dann. Ich denke, dass es eben dann jetzt für nächstes Jahr wahrscheinlich 3, 4, 5 Plätze gibt, die wir neu besetzen. Und dann gibt es eine Warteliste, die wird von uns auch wirklich gepflegt und auch wenn die Bewerbungen dann eingehen, merken wir uns das und melden uns. Es ist immer wieder einer, der sagt jetzt aus Krankheitsgründen oder ich verschiebe nochmal im Jahr und so, dann melden wir euch, aber weil auch das viel gefragt werden, hey, dann setzt doch Murnau 2 auf und Murnau 3, das wollen wir nicht. Also Stefan und ich wollen nicht nochmal 5 Tage irgendwo und nochmal 5 Tage und das irgendwie skalieren und das würde auch den Charakter verlieren. Das ist auch wie eine kleine Familie geworden, diese Gruppe. Die meisten davon sind seit ersten Murnau quasi dabei. Und das ist halt die Mastermind, die wir als Gastgeber machen und die wird es auch so dann nur einmal geben und das werden wir nicht skalieren. Genau, andere Masterminds haben wir ja auch noch, das wisst ihr wahrscheinlich auch, aber wenn ihr euch für Murnau interessiert, freuen uns riesig über spannende Profile von euch im immocation.de/Murnau, da könnt ihr es hinterlassen. Bitte, ja, wenn ihr sagt, hey, ich kaufe gerade die ersten 2 Wohnungen, wir haben das beste Programm, was es gibt seit vielen Jahren, wenn ihr das tun wollt, das ist die Masterclass, das wisst ihr wahrscheinlich, wo wir euch wirklich fundiert ausbilden und auf den Stand bringen, dass das dann auch Sinn macht, an so einer Mastermind teilzunehmen. Genau.
Also du meinst quasi auf dem Weg, wenn ich gerade Immobilieninvestorin oder Investor werde, dann ist die Masterclass der richtige Ort, ne? Das ist, um Speed aufzunehmen und Murnau ganz speziell ist wirklich für Leute gedacht, die viel weiter sind in diesem Prozess.
Wir möchten auch, dass es von der Gruppe für die Gruppe, ne? Wir stehen da auch nicht und predigen von der Kanzel, sondern das ist ein Stuhlkreis, in dem wir, wenn überhaupt, im Mittelfeld unterwegs sind von dem, was wir gerissen haben. Und dann lernt jeder von jedem. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass da jemand hinkommt, der ein bisschen was mitbringen kann an Erfahrung in dem Bereich. Genau. Okay, Learning Nummer 6. Ja, das Business der Stunde, haben wir auch schon oft kommentiert, aber da kommst du nicht umhin, wenn du 5 Tage in Murnau mit den Leuten verbringst. Aufteiler funktioniert. Ich würde mal sagen, es stürzen sich auch viele drauf. Warum? Wir haben es gerade schon kommentiert. Es gibt wirklich ein nennenswertes Gap in Ankaufspreisen zwischen Mehrfamilienhäusern und Eigentumswohnungen. Wie kann ich ein solches Gap ausnutzen? Indem ich ein Mehrfamilienhaus ankaufe als Mehrfamilienhaus, es dann aufteile, also einzelne Grundbuchblätter pro Wohnung erzeuge. Es ist ein Prozess, durch den man muss. Ich weiß gar nicht, er ist schon kompliziert. Man kann ihn vor allem optimieren. Man kann ihn in der Länge auch nicht immer einschätzen. Wie lange dauert das, bis man das wirklich durch hat? Man muss natürlich vorher Ahnung haben, ob das überhaupt möglich ist, wenn man so ein Haus ankauft, ob man da aufteilen kann. Wenn man es aber dann aufgeteilt hat, ohne jede Sanierung, das kann man zusätzlich tun, aber man fasst sonst nichts an, nehmen wir mal, ist alleine das ein großer Werthebel, der wahrscheinlich einfachste zu realisierende im Moment, ja? Weil du dich einfach von dem Markt, da kaufen Leute Mehrfamilienhäuser, die sind zögerlicher im Einkauf gerade, hin zu, ich brauche eine Eigentumswohnung, in die ich gerne einziehen will als Eigennutzer oder ich brauche eine Eigentumswohnung als Kapitalanlage, aber kann eben nur eine Wohnung vielleicht vom Volumen her kaufen. Du transferierst dich quasi in den Markt und dazwischen steckt eine Marge, 10% wäre sehr wenig, ich würde mal sagen 20-30% aufwärts, ne, ist dann die Marge, die da drin steckt. Wenn man das dann relativ eigenkapitalschonend hinbekommt, könnt ihr euch ausrechnen, die Eigenkapitalrenditen sind jenseits von Gut und Böse, ist aber ein anderes Modell wie ein Buy-and-Hold-Modell. Ne? Wir reden immer von Long-Game, wir reden immer davon, dass ihr bitte nachhaltig und seriös Vermögensaufbau betreibt und das ist uns auch ganz wichtig. Dieses Aufteiler-Business birgt ganz andere Risiken. Ich schiebe sinngemäß meine Chips auf den Tisch. Ich kann mir ja auch die Finanzierung nicht wirklich langfristig sichern, weil wenn ich für 10, 20 Jahre festschreibe, ist blöd, wenn ich dann abverkaufe, geht nicht. Das heißt, ich schiebe Chips auf den Tisch, bin darauf angewiesen, dass ich abverkaufe, sonst muss ich es im Bestand überführen, aber im Bestand sind die dann wahrscheinlich nicht mehr ganz so cool. Ja, das ist auf jeden Fall Plan B, den man haben muss, damit man nicht hops geht, aber das würde man initial wahrscheinlich nicht machen für den Bestand. Also will man sie auch wirklich verkaufen. Dann kriegt man das Geld auch wieder zurück aufs Konto. Dann freut man sich unglaublich. Durften wir jetzt schon ein bisschen erleben. Wir sind ja in dem Business auch ziemlich eingestiegen. Super. Ja, dann kommt dann, keine Ahnung, dein Geld wieder zurück. Plus nochmal das Gleiche oben drauf. Da denkst du, wow, genial. Und dann hängst du aber wieder da. Ja, jetzt ist das Geld ja wieder auf dem Konto. Also kannst du das nächste Aufteilerding reinschieben oder irgendwo reinschieben, wo du es wieder kurzfristig arbeiten lässt. Oder du ziehst nächstes halt raus und sagst, ja, jetzt lege ich es aber in eine Buy-and-Hold-Immobilie und lass es dann quasi wieder langfristig arbeiten. Und das ist das, was halt sehr, sehr, sehr viel risikoärmer ist. Ja? Und da muss man sich bewusst sein, wenn man in dieses Business reingeht. Aber die Chance ist gerade wirklich da, oder?
Also ich weiß nicht, ob ich es quasi als einfachste Art, Geld zu verdienen, beschreiben würde.
Nee, ich finde von der Aufwertung. Also eine Kernsanierung finde ich ein krasseres, wenn ich ein Mehrfamilienhaus kernsaniere. Das ist ein komplexerer Eingriff und Projektmanagement, wie wenn ich nur die Aufteilung mache von einem Haus, das sich von seiner Architektur immer grundsätzlich Grundrissen schon aufteilen lässt.
Ja, einig. Und du hast am Anfang quasi so ein Hookier gemacht von dem Podcast, wie verdienen Leute gerade sehr viel Geld mit Immobilien. Ne? Ich glaube, das ist, also nur um es nochmal auf den Punkt zu bringen, wer sich an den Punkt gearbeitet hat, über ein paar Jahre zu verstehen, wie er so etwas macht, der verdient gerade extrem viel Geld damit. Ne? Das ist also völlig normal, dass so ein Projekt vielleicht 2 Jahre dauert und man damit viele 100.000 Euro, manchmal sogar 7-stellige Beträge an Gewinn macht. Ne? Darf sich wieder jeder überlegen, was das heißt, wenn man gerade einen normalen Job hat, was man sonst so tun muss, um 600.000, 700.000 Euro Gewinn auf dem Konto zu haben oder sogar 1 Million. Ja? Unglaublich, was das wert ist, einen solchen Skill zu lernen. Und natürlich fängt man damit nicht an, aber wenn man mal ein paar Wohnungen gekauft hat, merkt, das macht einem Spaß und dann kauft man mal ein kleines Mehrfamilienhaus für den eigenen Bestand und lernt mal, wie die Ankaufsprüfung eines Mehrfamilienhauses funktioniert, worauf man da achten muss. Und irgendwann merkt man dann, naja gut, also jetzt, wenn ich das jetzt nochmal mache und ich kaufe so ein Haus und das lässt sich aufteilen und das mache ich und dann verkaufe ich diese Wohnungen. Ne? Also das ist jetzt auch nicht Raketenwissenschaft, wenn man sich die Zeit gibt, diesen Prozess zu gehen und Schritt für Schritt zu lernen und dann eben unglaublich, was damit möglich ist. Unglaublich, was damit möglich ist.
Interessant fand ich im Detail, wir machen Aufteiler ja, ich sage mal ganz grob, in Süddeutschland, Norddeutschland. Wir machen es in einem Markt, in einer klaren A-Lage München, ja, wie ihr wahrscheinlich wisst, das ganze Vorhaben mit Roti und so. Wir machen das in Norddeutschland. Ich sage mal noch nicht zu viele Details, weil ich erst von unseren Co-Investoren das Go haben möchte, ne? Aber das ist jetzt zumindest keine Stadt wie München. Und der Unterschied war sehr interessant. Also mit Roti sprechen wir wirklich sehr intensiv über das Thema Zinsmanagement auch, dass wir uns da einfach nicht überfordern mit großen Finanzierungsvolumen, die relativ kurzfristig auslaufen, beziehungsweise variabel finanziert sind. Wenn sich Zinsen ändern, kannst du nicht mehr abverkaufen, führt zu einem großen Problem. Und in München ist es sehr, sehr, sehr viel härter, diese Häuser dann in einen Bestand zu überführen, wo du sagst, sie tragen sich nachher von selbst oder machen womöglich noch positiven Cashflow. Das ist sehr, sehr schwer, weil einfach Renditen in München sehr schlecht sind, weil die Lage so extrem beliebt ist. Und in anderen Städten, wo wir das machen oder auch von vielen anderen gehört haben, wo dann auch, war dann lustig, ne, aus der Gruppe so, ja komm, ich habe immer Plan B, so riskant ist das gar nicht. Ich habe einfach Plan B und wenn ich jetzt merken würde, mein Aufteiler-Business funktioniert nicht mehr, ich komme im Abverkauf nicht weiter, ja, dann halte ich die Dinger halt im Bestand. Super, muss man sich nur vorher überlegen, was kommt da für eine Rendite raus. Wenn du da natürlich dann ein 6, 7, 8% liegen hast, ist das wunderbar. Wenn du dann rechtzeitig deine Zinsen festschreibst, bist du wieder schön langfristig ausgerichtet und hast dein Risiko rausgenommen. In München, wenn dann da dein 3 oder 4% liegt, hart, wenn du dann bei steigenden Zinsen auf 4,5 oder 5% festschreibst, ne? Dann hast du eine Unterdeckung. Je nachdem, wie groß du das Spiel gespielt hast, frisst sich diese Unterdeckung auf. Also muss man sich sehr, sehr gut vorher überlegen, wo, wie und warum man das macht. Aufteilungsverbot gibt es übrigens in vielen Städten. Ne? Ihr müsst euch auch das angucken. Könnt ihr überhaupt, dürft ihr aufteilen im jeweiligen Markt? Ihr könnt natürlich auch schon aufgeteilte Häuser kaufen, die Wohnung dann einzeln abverkaufen, wenn ihr an sowas rankommt. Aber es ist nicht so, dass man es einfach pauschal mit allen Häusern machen kann. Ganz wichtiger Hinweis, glaube ich, nochmal. Auch im Koalitionsvertrag und wurde jetzt auch wieder verlängert. Und also muss man sich angucken. Ja? Also Learning Nummer 6, Business der Stunde, Aufteiler. Ja? Wie ist das, wenn einem irgendwann, wie sagt man, der Friseur den Aktienmarkt empfiehlt. Also wenn der Friseur euch irgendwann Aufteiler-Business empfiehlt, dann wisst ihr, es ist vielleicht jetzt ein bisschen zu spät. Nee,
da bin ich jetzt, da wäre ich jetzt eher bei Markus Beford. Wenn es sich rechnet, dann rechnet es sich.
Ja, ja.
Solange ich das Zins Risiko sauber berücksichtigt habe. Wenn ich einkaufe zu einem Preis das Mehrfamilienhaus, wo ich weiß, die Wohnung kann ich später teurer abverkaufen, ist das egal, wenn das fünf andere links und rechts auch mal, solange es kein Überangebot an Eigentumswohnungen gibt. Aber also solange die Käuferschicht für die Eigentumswohnung da ist, der Spread noch da ist, dass die entsprechend teurer sind. Aber das muss ich halt, da muss ich mir ein Gefühl für erarbeiten. Ne? Also,
Also war auch mehr ein Spaß. Ich glaube kaum, dass der Friseur, der sich jetzt mit Geldanlagen nicht beschäftigt, es gibt Friseure, die sehr erfolgreich in Immobilien investieren, ne? Auch das, aber der sich nicht damit beschäftigt oder der Bäcker oder was weiß ich, ne? Oder der Arzt, der euch plötzlich sagt, mach mal einen Aufteiler, das glaube ich würde eh nicht passieren, weil das ein sehr spezielles Business ist. Okay, Learning Nummer 7, künstliche Intelligenz, meine Headline, also wie setzen private Immobilieninvestoren künstliche Intelligenz sinnvoll ein? Meine Headline wäre eigentlich weniger als ich dachte. So richtig, dass da jetzt plötzlich die KI einfach meinen Bestand aufbaut, soweit sind wir nicht. Aber trotzdem ganz coole Unterstützung an der einen oder anderen Stelle.
Ja, genau. Aber da habe ich jetzt auch eher gedacht, boah, da ist jetzt nicht, also das verrevolutioniert jetzt noch nicht die Art und Weise, wie man Immobilien kauft und Immobilieninvestor wird. Ne, da waren so übliche Verdächtige bei, also Custom-GPTs zu entwerfen, dass ich ein Custom-GPT habe, so einen Investoren-Sparings-Partner, dem ich mal einen Deal vorstellen kann und der mir geschickte Fragen oder Informationen dazu zurückspielt. Ein Immobilienrechtsanwalt sinngemäß, den ich mir als Custom-GPT brauche, der mir zu rechtlichen Themen Hilfe gibt.
Also ganz kurz nur eins detailliert, ne, wo ich zwar sage, ich mache mir mein eigenes GPT oder kann ich auch einfach in ChatGPT oder so einen Chat, dann kann ich dem sagen, pass auf, mir ist sehr wichtig, dass du hier rechtlich akkurate Aussagen triffst. Ich möchte dich gerne als Rechtsberater nutzen, um zum Beispiel Mietverträge zu analysieren und so. Ne, also schon eine sehr coole Unterstützung dann. Muss man aber wirklich, muss man mit Prompt sich quasi ein bisschen auseinandersetzen, damit das dann nachher auch so funktioniert. Aus eigener Erfahrung, also ich mach viel damit und einfach als Assistenz und merkt sich auch Dinge für mich und analysiert PDFs. Da sind schon krasse Fehler passiert, das wisst ihr wahrscheinlich alle, ne? Aber also deswegen verliere ich da auch, also sagen wir, ich lade eine Mieterliste rein in der Ankaufsprüfung, bin dann aber doch nicht sicher, ob er jede Miete richtig ausgelesen hat. Das ist bei mir passiert, ne, bei einem anderen Thema. Er hat dann auch darauf basierend Antworten aufgebaut und gesagt so, ja, hier und da stehst du mit dem und dem Wert, da ging es um Blutwerte, ne? Ich sage, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich gesagt, hey, der Blutwert ist doch falsch. Und dann, richtig, das war wohl ein Missverständnis, PDF falsch gelesen. Ja, das ist halt blöd, ne? Weil beim Ankauf sollte dir sowas nicht passieren. Also guck genau hin.
Ja. Ja, an der Stelle einmal kurz der Hinweis, wir haben ja quasi ChatGPT für Immobilieninvestoren gebaut, also mit allem, was Immocation an Daten hat. Es ist sensationell, finde ich, das Tool. Findet ihr unter immocation.de/GPT. Wir nennen das ImmoGPT, wie soll es auch anders heißen, ja. Und das Ding ist wirklich quasi darauf programmiert und eben mit allen Dingen, die wir wissen, die wir in unserem riesigen Fundus an Aufzeichnungen und Informationen über die letzten Jahre haben, greift darauf quasi zu, ist damit trainiert und liefert auf eine Art und Weise quasi fundierte Antworten für einen Immobilieninvestor, wie das kein anderes Tool macht. Also das könnt ihr gerne ausprobieren, ist kostenlos, zumindest bis zu einem gewissen Nutzungsgrad. Und für Masterclass-Teilnehmer gibt es die Full-Blown-Version mit allem, was es kann.
Genau, und wir haben dem System gesagt, sage, wenn du etwas nicht weißt. Weiß nicht, ob das zu 100% immer wasserdicht ist, aber ich habe schon ein paar Mal erlebt, dass er dann auch gesagt hat, das weiß ich leider nicht. Wenn ihr sowas lest, ist natürlich schade, dass ich nicht weiß, aber freut euch auf der anderen Seite, da kriegt ihr bei anderen KI-Tools möglicherweise eine sehr, sehr blumige Antwort, die dann aber einfach falsch ist. Ja. Genau, Fonio war, glaube ich, kann man noch raushauen, hat der ein oder andere eingesetzt, haben wir live angerufen. Ja. Fonio ist so ein KI-Dienst.
Ganz genau, quasi wie jemand, also wie ein Callcenter, nur KI-basiert, also dass die App dann oder die KI dann für dich Anrufe entgegennimmt, dann damit wieder quasi dir die Dinge ins Ticketsystem oder per E-Mail weiterleitet, kann man nutzen, um eine Telefonnummer für Mieter bereitzustellen, ohne dann selber erreichbar zu sein oder ein Callcenter zu haben.
Ja. Also ist cool. Finde ich erleichtert mich, wenn ich mir vorstelle, also erste Wohnung macht es wenig Sinn, weil ich glaube, es kostet irgendwie 250 oder 300 Euro im Monat. Ne? Für eine Wohnung macht es keinen Sinn. Aber wenn ihr vorstellt, ihr habt vielleicht mal 5 Wohnungen, 10 Wohnungen, ihr sagt so, das war's jetzt mit meiner Telefonnummer. Ich habe keine Lust auf Mieter in WhatsApp oder irgendwie, ne, und wollt da vielleicht auch eure Verwaltung optimieren. Das war relativ gut, ne? Also wir haben dann auch einen lustigen Dialog geführt mit, ja, hier ist der so und so, der würde gerne mit so und so mal ein Bier trinken gehen. Und am Ende hat ihn die KI relativ gut dahin gebracht, sein Anliegen quasi nochmal klar zu formulieren, die Telefonnummer, die E-Mail abzugeben. Und das war dann 10 Sekunden später als E-Mail im Postfach. Und dann wusste man eben, was das Anliegen war, ja.
Aber es war jetzt auch ehrlicherweise, es war noch immer irgendwie auch so ein bisschen...
Was aber okay ist. Also du merkst, dass es KI ist, aber ich glaube, das kannst du machen. Also du bist ja froh.
Sag mal, es war für mich jetzt noch nicht der Game Changer zu die 5, um zurück zum Hauptmenü zu kommen. Weißt du, es war so kann geil werden, es ist aber einfach ja, noch nicht
ja.
so.
Ja, ja, ja.
Was ich cool aber fand, meine, kommt was ich cool, also cool fand ich Apply Design oder Virtual Staging AI, um, wenn man ein Foto von einem Raum hat, von einer Immobilie, stellt euch vor, die ist noch zugemüllt vom Vormieter oder da stehen Möbel drin. Ihr wollt aber, dass die für die Vermietung schon ganz anders ausschaut. Die können quasi ganz letzt ein Foto hoch und die KI entfernt erstmal alles, was drin steht, macht dann den Raum schön, also neu gestrichen, weiß, schöner Boden drin und stellt dann digital neue Möbel rein. Es schaut einfach hoch 10 geil aus auf einmal, während man vielleicht noch gar nicht so weit ist, die Sanierung fertig gemacht zu haben und so weiter. Das also Digital Staging, Entmobilisieren von Wohnungen oder Entmöblieren oder wie nennt man das dann?
Und gleich wieder stagen.
Du kannst direkt wieder stagen, digital, ohne dass man die Wohnung überhaupt nur betreten hat. Das finde ich stark, das ist cool. Was ich auch wirklich interessant fand, ist Plot. Stellt euch ein kleines Gerät vor, das ihr, ein Meeting habt oder ein Gespräch führt, hinlegt. Das zeichnet quasi auf, was gesprochen wird. Und hinterher bekommt ihr eine perfekte Zusammenfassung dieses Meetings schriftlich. Ihr müsst also keine Notizen mehr machen, auch wenn das wirklich ein physisches Meeting ist. Wo kann man das nutzen? Also ganz wichtig, vorher fragen, darf ich das? Ist das in Ordnung? Ne? Aber zum Beispiel in Mietergesprächen. Jetzt kann ich auf einmal mich wirklich, vorhin haben wir drüber gesprochen, 80, 90 Minuten voll auf das Gespräch mit dem Mieter einlassen. Ich muss mir nicht jedes Detail, das er mir erzählt, notieren. Trotzdem habe ich hinterher ein Protokoll und kann auf diese Daten zugreifen, also was er mir über die Wohnung, über Probleme, Mängel, über Dinge, die mal gemacht werden müssen, erzählt hat, seine Stammdaten vielleicht, die man nochmal abgeglichen hat, ne, habe das einfach alles. Das fand ich ziemlich geil. Kann man auch für Abstimmungen mit Handwerkern auf der Baustelle, für was auch immer benutzen und muss sich nicht mehr überall was notieren. Kann man bei einer Besichtigung dabei haben, wenn man ein Okay kriegt. Das fand ich wirklich wertvoll.
Ja, also ich glaube, Mietergespräch ist hart. Also da läuft das Gespräch möglicherweise in eine andere Richtung, wenn derjenige weiß, dass er gerade aufgezeichnet wird. Aber ja, also klar, möglich. Auf jeden Fall cooles Device, ja. Okay, achtes Learning, Verwaltung. Wir haben den Martin da gehabt, Martin Gruszewski, unser Co-Investor, wo wir diesen Bestand in Brandenburg und auch in NRW gemeinsam haben und haben ja ein Verwaltungs-Insourcing-Projekt umgesetzt, setzen das jetzt seit einem Jahr um. Also Learning über die letzten Jahre von Investoren, die sich in einen Bereich wahrscheinlich 30, 40, 50 Einheiten plus bewegen. Die machen sich über sowas Gedanken. Gibt auch den berühmten Verwaltungsbumerang, dass du also kaufst an, irgendwann merkst du, wow, da ist ein ganz schöner Laden zusammengekommen an Dingen, die ich irgendwie lösen muss, und die Verwaltungen machen es. Ich kenne auch welche, die sagen, ich habe gute Verwaltung. Die meisten, die man hört, sagen, ich habe Verwaltungen, mit denen ich nicht zufrieden bin. Vor allem sind sie nicht schnell genug, zum Beispiel im Mahnwesen. Sie sind nicht proaktiv und Dinge dauern lang, dadurch kosten sie mehr. Und dann gibt's immer wieder so rein in die Kartoffel, raus aus der Kartoffel Investoren, die das dann selber aufsetzen, dann merken, vielleicht auch schwierig, ich will eigentlich nicht noch ein kleines Unternehmen namens Verwaltung haben, sondern ich will es besser outgesourced haben. Ich glaube, wir sind am Punkt, wo wir ganz, ganz happy sind mit dem Insourcing-Move. Wir haben es dann auch wirklich, wirklich ausgerechnet. Wo waren wir, Stefan? Ich glaube, bei 45 Euro oder so pro Einheit pro Monat.
Ja, ich schaue jetzt mal hier. Genau, es sind 43,62 Euro inklusive Umsatzsteuer, also brutto, ohne Neuvermietung.
Genau, da sind quasi Mitarbeiter und virtuelle Assistenzen drin, die sich um, was sind das, 130 oder 180 Wohnungen? Doch, nee, müssten
180.
Ja, 180 Wohnungen sein, kümmern und dann umgerechnet pro Einheit pro Monat. Da drin ist aber, also zwei Dinge, glaube ich, warum das doch für uns relativ attraktiv ist, obwohl man sagt, vielleicht kann ich das auch im Markt irgendwie für 30, 35 einkaufen. A, sind da Neuvermietungen mit drin und die zahlst du normalerweise separat. Allein das, glaube ich, ist der Aufpreis schon wert. Und B, ist das noch, wir haben es aufgebaut, aber es sind noch nicht effizient. Also ich glaube, wir kommen da noch ein bisschen runter. Und wenn du dann überlegst, was du mit einem eigenen Prozess besser machst, weil du im Mahnwesen am zweiten Tag nach der fehlenden Miete den Mieter am Ohr hast und mit ihm klärst, wann die Rechnung wieder bezahlt wird, wenn du den besseren Handwerker auswählst und Dinge einfacher und schneller löst, was du da wieder drüber sparst, dass du es einfach besser machst, ist das wahrscheinlich allemal wert. Also ich bin gerade relativ positiv, dass das gut ist. Und wir haben gehört, dass Leute für 18 bis 20 Euro pro Einheit verwalten lassen. Fairerweise waren das Kollegen, die, glaube ich, 2.500 Wohnungen im Bestand haben, die dort saßen. Die haben natürlich nochmal einen anderen Skaleneffekt. Also externe Verwaltung, aber diese Verwaltung auch fast schon wieder einbinden, wie als ob es ein eigenes Unternehmen wäre. Und andere, die auch berichten, hey, meine Verwaltung will jetzt 40, 45, 50 Euro. Also ich würde persönlich auch schon im kleineren Rahmen, also wenn ich jetzt auf dem Weg bin zur 10. Wohnung, würde ich anfangen, mir über Strukturen nachzudenken, nicht so ein komplettes Verwaltungs-Insourcing vielleicht, aber man muss ja vielleicht auch irgendwie Mieter anliegen und vielleicht geht ja nicht alles zur Verwaltung, vielleicht hat man auch eine Differenzierung zwischen Hausverwaltung und Mietverwaltung. Ich würde relativ schnell mir schlanke Strukturen schaffen über virtuelle Assistenz, vielleicht mit KI noch irgendwie zusätzlich, die mir einfach Arbeit abnimmt, weil eins ist klar, wenn ihr als Immobilieninvestor unterwegs seid, die bestinvestierteste Stunde von euch, wo ihr den meisten Wert hebt, ist garantiert nicht in diesem Thema. Also fangt früh an, euch damit zu beschäftigen.
Ja, ich habe auch das Gefühl, also ich bin weiterhin Fan davon, es selber zu tun. Also jetzt das, was wir gemacht haben mit dem Insourcing, fühlt sich für mich nach dem richtigen Weg an, weil ich auch glaube, die Reibungsverluste, also das, was an der Immobilie nicht gemacht wird, wie sie länger leer steht, wie bei Kosten weniger drauf geachtet wird, wie Mieteranliegen nicht gelöst werden, wie Mieten nicht entwickelt werden, wie Mietausfälle nicht zeitnah bearbeitet werden. Ich glaube, dass das, was man dort verliert, aufgrund einer nicht perfekt arbeitenden Hausverwaltung sehr, sehr schnell sehr viel mehr Geld ist als das, was es auf dem Papier erstmal mehr kostet, das zu machen. Punkt 1. Punkt 2. Ich habe weniger Schnittstellen. Weniger Schnittstellen bedeutet immer weniger Sondersituationen und weniger Ärger und weniger Eskalationen. Und deshalb glaube ich, smoothere Prozesse und weniger Aufräumaktionen. Und Punkt 3. Wenn man wirklich funktionierende Immobilien kauft, dann kann es eigentlich keinen großen Unterschied machen, ob ich jetzt 25 oder 45 Euro im Monat für die Verwaltung ausgebe. Damit steht und fällt bestimmt nicht, ob das jetzt lohnenswert war, die Immobilien zu kaufen oder nicht. Ne? Also das, glaube ich, viel wichtiger der Fokus darauf, entwickle ich die Immobilien richtig? Bin ich dann nah genug dran? Passiert alles, was passieren muss, um die Werte zu heben, um dann auch der Bank zeigen zu können, dass man die Immobilien entwickelt und so weiter? Deshalb ja, großer Fan von selber machen, solange man nicht den Glücksgriff hat, eine Hausverwaltung zu haben, die es einfach wirklich super macht und an dem man sehr nah dran ist.
Jetzt haben wir gerade ein paar Mal gesagt, das darf ja euren Business Case nicht in Gänze. Also die Verwaltungskosten darf das nicht, die Mietregulierung darf das nicht, Sanierungskosten, die ihr vielleicht nicht ganz auf optimalem Niveau habt, darf das nicht. Und tatsächlich, ja, alle diese Themen zusammen dürfen nicht dazu führen, dass euer Business Case nicht aufgeht. Und wer jetzt vielleicht da rausnimmt und dem Thema Immobilien gegenüber sagt, ah ja, dann gehen ja die Business Cases nicht mehr, dürft ihr uns, glaube ich, einfach glauben, dem ist nicht so. Wir machen es seit Jahren, wir interviewen, ich weiß nicht, 100 Leute pro Jahr im Podcast, wir sind auf Veranstaltungen, wir haben hunderte von Leuten in der Masterclass, wir haben hier sowas wie Murnau, andere Masterminds, wir umgeben uns nur mit Leuten, die es tun. Der große Unterschied ist oft, dass sie professionell vorgehen, dass sie gut einkaufen, dass sie es von Grund auf wirklich lernen, wie man sowas macht. Und das macht den Unterschied. Wenn ihr jetzt hingeht und sagt, ich rufe jetzt halt mal ein Immobilienportal auf, gucke in meinen Immometrika rein und sehe dann auf Seite 1 eine Wohnung und dann überlege ich mir noch, oh, ich habe aber Angst, dass bald die Miete reguliert wird und sanieren kostet bestimmt ganz viel und dann kommt noch Verwaltung und dann geht's wahrscheinlich nicht auf. Ihr müsst euch ein bisschen mehr Mühe geben, den Case über ein paar Jahre denken, vor allem auch natürlich mit Mietsteigerungen denken und wirklich verstehen, was eure Werttreiber sind. Und dann kann man diese ganzen Themen sehr, sehr erfolgreich unterbringen und da wirklich ein gutes Business draus machen.
apropos gut. Business draus machen.
Ja.
Wir müssen uns jetzt einmal, das ist jetzt nur für einen Teil von euch relevant, aber an diejenigen von euch, die selber ein Business im Immobilienbereich haben oder Immobilieninvestoren irgendwie ansprechen, Leute, die generell auch vielleicht einfach investieren, ansprechen. Eine Sache mal einmal erwähnen. Wir machen ja dieses Jahr unser Festival auf einem völlig neuen Niveau in Leipzig, das Immocation Festival. Das wird die größte Immobilienveranstaltung, Investorenveranstaltung für private Immobilieninvestoren, die es überhaupt nur gibt im deutschsprachigen Raum. Es wird gigantisch. Da werden mehrere tausend Leute da sein. 2 Tage sensationelle Inhalte. Es wird für den Einsteiger genauso viel geben wie für den absoluten Profi, weil wir auch so ein Konzept mit Workshops und separaten Stages und so haben. Es wird, glaube ich, wirklich großartig. Und jetzt gerade vergeben wir, deshalb erwähnen wir es einmal, die Plätze für die Expo. Es wird also einen Bereich geben, in dem Unternehmen, die tolle Angebote haben, die sich an Immobilieninvestorinnen und Investoren richten, sich präsentieren können, eben dieser Zielgruppe, ja, und wo als Investorinnen, Investoren dann rumlaufen können, aber coole neue Unternehmen entdecken können, Dienstleister entdecken können, aber alles, was sie vielleicht schon wissen, dass sie es brauchen und noch nicht den richtigen Partner gefunden haben oder noch gar nicht wissen, dass es da was Geiles gibt, was sie noch nicht kennen, was sie aber unbedingt kennen sollten, ja. Diese Plätze vergeben wir jetzt. Wenn ihr also ein Unternehmen habt, im Immobilienbereich oder dessen Zielgruppe Immobilieninvestoren oder im weitesten Sinne die Community von Immocation sein könnte, dann meldet euch, weil das jetzt auch relativ schnell geht, dass wir diese Plätze vergeben. Wahrscheinlich gibt es keine bessere Möglichkeit in Deutschland, sich diesen Menschen zu präsentieren, und andersherum bereichert ihr dann auch für jeden Teilnehmer das Immocation Festival. Wenn das für euch klingt, als ob euer Unternehmen da dabei sein sollte, dann bitte auf immocation.de/festival gehen. Da gibt's für jeden, der noch kein Ticket hat fürs Festival, natürlich auch Tickets. Dort gibt's aber auch einen Button Aussteller werden, und dort erreicht ihr unser Team und können uns ein paar Daten hinterlassen. Dann melden wir uns, um mit euch gemeinsam darüber zu sprechen, ob das für euch Sinn macht und ob ihr aufs Festival passt. Das wollte ich an der Stelle einmal erwähnen.
Ja, wichtiger Hinweis. Und jetzt kommt noch ein Learning Nummer 9 aus Monau. Jetzt kommt ein echtes Herzensthema, was leidenschaftlich bei Stefan und mir eingeschlagen ist, vor einiger Zeit schon. Es geht um Longevity. Und ich habe es noch nie erlebt auf irgendeiner Immocation-Veranstaltung, dass ein Thema, außerhalb von Immobilien logischerweise, so viel Fokus, Nachfrage und Interesse hatte, als jetzt hier unter diesen 30 Leuten. Ich möchte jetzt kurz einleiten. Ihr habt ja schon, wenn ihr dem Spaziergang von uns ab und zu zuhört, ein bisschen gehört, was wir in der Richtung so denken und machen und tun. Und möchte einfach ganz kurz einen Ausschnitt euch geben, wie Stefan und ich dazu stehen und warum das, glaube ich, auch ein Rieseninteresse in der Gruppe war. Wir haben relativ spontan meinen jüngst gefundenen Arzt, der sehr, sehr gut ist in dem Thema, dann auch nach Monau geholt, haben noch 1,5 Stunden nur über dieses Thema gesprochen. Und deshalb findet es jetzt hier auch kurz statt. Also Longevity ist, glaube ich, auch ein Modewort. Und um was geht's? Also natürlich geht es um länger leben, es geht aber vor allem auch um gesünder leben und Dinge jetzt richtig aufsetzen, auf die Kette bringen, weil wir, also Stefan und ich beschäftigen uns seit 1-2 Jahren sehr intensiv damit, haben auch ein paar Dinge wirklich schon umgesetzt. Ich möchte euch eine persönliche Geschichte erzählen an der Stelle, die relativ krass ist, wie ich finde, für mich selbst da. Ich gehe da jetzt nicht ins Detail. Man hat im Rahmen dessen rausgefunden, dass ich ein genetisch ziemlich hohes Risiko für einen Herzinfarkt habe. Beide Opas an einem Herzinfarkt gestorben, relativ früh. Und ich habe dieses genetische Risiko auch. Man hat auch rausgefunden mit einem sehr modernen Herz-CT, den man machen kann, dass ich in meinem Herzen 2 Plaques, Verkalkungen habe, die dazu irgendwann führen können, dass du einen Herzinfarkt kriegst. So. Die dürfen da nicht sein, nicht in meinem Alter. Ne? Ich bin jetzt 39, die gehören da nicht hin. Da sollte man exakt 0 davon haben. Ich habe 2. Gute Nachricht im Thema ist, die sind in sich abgeschlossen, die sind jetzt kein Risiko. Die sind wahrscheinlich auch schon vor Jahren entstanden. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich in den letzten Jahren einen relativ guten Lebensstil gepflegt habe, um eben solchen Dingen vorzubeugen. Gleichzeitig, also ich habe jetzt sehr viele andere Werte, die ziemlich optimal sind, um dem Thema entgegenzutreten. Kann aber sein, das reicht immer noch nicht. Und wir jetzt schon mit Medikamenten ein bisschen darauf hinarbeiten, dass diese Werte sehr, sehr optimal werden. Also Cholesterin, Fettstoffwechsel auf einem Niveau, wie es fast Kinder haben. Das kann man medikamentös dahin bringen. Und dann ist sehr wahrscheinlich, dass ich überhaupt kein Problem bekommen werde mit diesem Thema und Herzinfarkt auch mit 80, 90 nicht meine Todesursache sein wird. So, relativ krass Thema. Und gleichzeitig aber, hätte ich das nicht entdeckt und hätte mich nicht drum gekümmert, sagt der Arzt nach dem Herz-CT zu mir, Sie sind einer von denen mit 50 Jahren, da sagen die Kinder, hey, Papa war doch gesund, wieso ist er jetzt umgefallen? Ja? Und also das hat mir sehr, sehr zu denken gegeben. Das ist eins von zig Beispielen in diesem ganzen Thema, warum das Stefan und mich, ihr wisst, wir sind so ein bisschen Fans vom Long Game, ja, wir denken Vermögensaufbau auch, also wenn ich jetzt nicht drum kümmerst, hinten raus wird's echt, echt hart im Leben. Hier genauso, es gibt ein paar Krankheiten, die sehr bekannt sind, die im Alter für wahrscheinlich die meisten von uns ein Problem werden, sowas wie Herzinfarkt, sowas wie Krebs, sowas wie Diabetes, sowas wie Alzheimer, die aber sich sehr, sehr langfristig entwickeln. Du musst jetzt Dinge dafür tun. Das Gleiche für ein schönes, aktives Leben im Alter führen. Wenn du im Alter in der Lage sein willst, einen Koffer im Flugzeug oben reinzulegen, kannst du ausrechnen, wie viel Muskelmasse du im Hier und Jetzt brauchst, weil die nimmt ja ab über die Jahrzehnte, damit du das mit 70, 80 noch tun kannst und vielleicht noch reisen kannst. Das Gleiche gilt für VO2 Max, das ist, wie viel Sauerstoff du im Blut transportieren kannst. Da kannst du heute sehen, die nimmt eben auch ab übers Alter. Es gibt Werte, was muss deine VO2 Max sein, damit du noch zwei Treppen hochlaufen kannst, also zwei Stockwerke. Wenn du sagst, ich will mit 70 gerne zwei Stockwerke hochlaufen, dann kannst du das quasi hochrechnen, wie muss deine VO2 Max heute sein. Und die kriegt man nicht einfach geschenkt, dafür muss man eben entsprechenden Sport machen und so, damit die hochgeht. Also man kann sehr, sehr viele Dinge jetzt tun und vor allem auch analysieren mit Blutwerten und so, um zu verstehen, wie man da A, mal genetisch aufgestellt ist und B, wie man sich eigentlich gerade verhält und wozu das wohl hinten rausführt. Finde ich unfassbar faszinierend, vor allem, weil es in der Medizin gar nicht angekommen ist. Stefan, du warst auch, also ich war dann sehr happy, dass ich einen Arzt gefunden habe, der sofort proaktiv war. Du warst auch bei Ärzten, um solche Dinge umzusetzen und bist eigentlich auf Granit gestoßen, ne?
Ja, also ich musste dann wirklich teilweise maximale Überzeugungsarbeit leisten, um dann irgendwie die Freigabe von einem Arzt zu bekommen, etwas machen zu dürfen, ausprobieren zu dürfen, von dem ich felsenfest überzeugt davon bin und das quasi, also bis auf die wissenschaftlichen Studien runter quasi ihm zeigen konnte, dass für mich völlig klar ist, dass ich das zu tun habe und von Proaktivität mal ganz weg, ne? Also welcher jetzt möchte niemandem zu nahe treten, aber welcher Hausarzt führt mit euch quasi ein vierstündiges Gespräch rauf und runter über eure aktuelle Lebenssituation, jedes Detail und wie man welchen Hebel noch auf optimal stellen kann und so. Das ist also, ja, mir ist ganz wichtig, wir sind keine Ärzte, wir sind keine Gesundheitsprofis. Wenn wir hier mit Begriffen um uns werfen und die auch vielleicht nicht medizinisch in dem Moment 100% sauber und trennscharf sind, ne, bitte seht es uns nach. Ich glaube, was wir sind absolut begeisterte Laien. Wir haben alle diesen einen Körper, wir haben dieses eine Leben. Und was uns schon, ich würde es viel länger fassen, seit Jahren, also mich seit 6, 7 Jahren beschäftigt ist, wie kann ich dieses Geschenk, einen solchen Körper zu haben und gesund zu sein, wie kann ich das möglichst lange erhalten? Also was bringt mir all die Performance wirtschaftlich, was bringt mir das, wenn ich Millionen verdient habe und wenn ich irgendwann ganz tolles, lebenslanges, passives Einkommen habe, wenn ich irgendwann mit den ganz normalen Wehwehchen anfangend viel zu früh und dann irgendwann immer mehr Leistung verliere und es hinten raus dann einfach doch nicht genießen kann. Ich persönlich möchte mit 80 Jahren noch um die Welt reisen und das Leben in vollen Zügen genießen. Ich möchte mit meinen Enkelkindern hoffentlich rumtoben können in dem Alter. Ich möchte viel mehr, als das vielleicht der Durchschnitt ist, den man erwarten darf, wenn man sich durchschnittlich verhält. Das ist einfach mein Anspruch. Und ich habe das Gefühl, da gibt's so eine Überlappung einfach von den Menschen, die das Thema Finanzen ernsthaft, proaktiv in die eigene Hand nehmen und sagen, ich verlasse mich nicht darauf, dass das der Staat für mich regelt oder der Finanzberater oder der Banker, sondern ich nehme es in die Hand früh und baue mir mein finanzielles Long Game so, dass ich weit überdurchschnittlich erfolgreich und zufrieden bin wirtschaftlich. Und ich glaube, das ist derselbe Typ Mensch oder es gibt viele in diesem Bereich, die sagen, hey, ich verstehe und nach kommt das bei mir an, dass ich das Thema Gesundheit nicht an meinen Hausarzt delegieren kann und dass das auch nicht damit gemacht ist, dass ich zweimal die Woche weniger Fastfood esse, sondern dass das genauso viel größer ist, dass man das proaktiv angehen muss, dass man da wahnsinnig viel Unterschied machen kann. Ja? Und ich meine, jetzt reden wir mal über Geld verdienen und Rendite bei den wirtschaftlichen Dingen, aber wie hoch ist denn bitte die Rendite auf meine Zeit, wenn ich Lebensjahre dazu bekomme? Oder es geht gar nicht nur darum, älter zu werden, aber wenn ich vielleicht die letzten 10 Jahre meines Lebens noch immer sehr, sehr gesund und leistungsfähig bin, und wie viel mehr Sinn macht das, diese Zeit jetzt in proaktiven Dinge zu stecken, als dann irgendwann von Arzt zu rennen? Also es ist wirklich ein maximales Leidenschaftsthema für uns zwei. Und wir fanden das unglaublich, wie wir einfach gemerkt haben, wie es offensichtlich jeden in diesem Raum, jeden von diesen Menschen, die so viel wirtschaftlich auch auf die Beine stellen, jeden von denen genauso beschäftigt. Ja, dann haben wir irgendwie gesagt, okay, jetzt müssen wir mal gucken, jetzt haben wir da deinen Arzt hingebracht, der wirklich genau diese Einstellung da reinbringt und das dann eben medizinisch belastbar, ne, also auch maximal sich auskennt, dann erklären kann. Das war eine tolle Session und jetzt überlegen wir halt gerade, ob wir nicht eigentlich mal irgendwie was aufsetzen müssen zu diesem Thema, um einfach den Menschen, die das Thema Finanzen schon in die eigene Hand genommen haben und da sehr aktiv sind, denen vielleicht etwas zu bieten, wie sie in das Thema Longevity einsteigen können, das Thema Gesundheit auf die gleiche Art und Weise in die Hand nehmen können. Und genau, wir haben keine Ahnung, ob das für viele von euch interessant ist oder ob das jetzt ein totaler Zufall war, dass das so auf Resonanz gestoßen ist da in Murnau. Aber wir haben uns gesagt, wir wollen mal verstehen, ob das für euch interessant ist und ob wir mal schauen wollen, ob wir für die Community da mal irgendwas Cooles organisieren. Insofern, wenn ihr sagt, Longevity, auch wenn es nicht mit Immobilien zu tun hat, aber wäre ja cool, wenn ihr mal irgendwie ein paar Experten dazu zusammenbringt und da mal irgendwas organisiert, das würde mich interessieren, dann lasst uns das bitte mal wissen. Wir würden uns sehr über dieses Feedback freuen, um dann ein Gefühl für zu kriegen. Und wir haben uns vorhin gefragt, wie machen wir das, als ob wir jeden bitten, einfach eine Mail an Marco zu schicken. Dann hast du gesagt, nee, vielleicht kriegen wir es etwas geschickter hin. Wenn ihr einfach auf immocation.de/longevity geht, einfach nur, weil wir jetzt nicht quasi E-Mail-Flut produzieren wollen, immocation.de/longevity, da bauen wir einfach einen kleinen Button ein, da könnt ihr uns einfach nur sagen.
Die gibt es noch nicht, die Seite, werden wir gerade aufnehmen, aber wenn ihr das hört, gibt es das dann.
Da gibt es auch nicht mehr als den Button, wir wollen einfach nur einen Ort schaffen, wo ihr ganz kurz sagen könnt, hey, für mich wäre das interessant, damit wir ein Gefühl dafür kriegen und freuen uns auf jeden Fall sehr, wenn es für euch interessant ist, wenn ihr uns kurz das Signal einmal.
Genau, geben. Und also es ist ja eben kein Immobilienthema, aber ihr kennt uns, ne, wenn wir dann irgendwie Leidenschaft entwickeln und wir können nicht an uns halten, zu sagen, wir wollen in dem Thema was machen. Ich sitze hier wie vor 9 Jahren, als ich die erste Wohnung gekauft habe, dieses Immobilienspiel verstanden gehabt habe, also im Ansatz quasi, Mechanismen, und gedacht habe, boah, das ist unfassbar, das müssen so viel mehr Leute tun. Bei diesem Thema habe ich das gleiche Gefühl, würde aber behaupten, das müssen alle tun. Jeder Einzelne muss das tun. Unfassbar. Das, was ich gerade beschrieben habe, was man da bei mir raus, betrifft ungefähr 20% der Leute. Ja, das will ich bitte rausfinden. Und davon gibt es zig mehr Themen, zig mehr Dinge, die ich jetzt angehen kann. Aber es ist leider, wie auch das Immobilienthema vor 9 Jahren, es ist einfach nicht zugänglich. Es gibt Podcasts und es gibt Zeug dazu und Studien. Du kriegst es fast nicht hin von der Komplexität. Es ist unfassbar schwer, da durchzugrasen, wenn man das nicht ein bisschen strukturiert und aufsetzt und so weiter. Also wir haben mega Bock drauf. Hat nochmal nichts mit Immobilien zu tun, deswegen vielleicht ein bisschen strange für euch hier im Rahmen von Immocation, aber wir wissen, ihr seid alle an Persönlichkeitsentwicklung interessiert, wollt nach vorne gehen, deswegen sagt uns, wenn ihr Bock habt auf das Thema und wir gucken dann, dass wir quasi, wenn ihr da immocation.de/longevity und ihr sagt, ja, ich habe Bock auf das Thema, dann entsteht da ja eine Kontaktliste und an die wenden wir uns dann, wenn wir sagen, wir machen irgendwas in der Richtung, weil wir wissen, ihr habt da Lust drauf und wir wollen es einfach tun. Ihr seid die beste Community der Welt, weil ihr immer so nach vorne geht, das sagen wir euch immer, es ist Wahnsinn, wenn wir euch auf dem Festival immer alle sehen und dann merken, was da für ein Spirit ist. Und ich habe das Gefühl, dieses Thema ist bei euch auch, auch wirklich eine Herzensangelegenheit und wird von euch mit ganz viel Energie versorgt. Und genau, wer diese Reise irgendwie mitbegleiten will, was auch immer da rauskommt, wenn man irgendeinen kleinen Test jetzt, freuen wir uns sehr, wenn der mit euch stattfindet. Genau, in diesem Sinne, Ende vom Spaziergang, oder?
Ja, schön war's. Ich muss sagen, wieder 1,5 Stunden voll gemacht, glaube ich. Aber ja, wir sind einmal durch. Das war das Murnau-Spezial. Ganz bewusst jetzt auch nicht mit der üblichen Agenda. Und im nächsten Spaziergang arbeiten wir uns dann einmal mehr an unseren üblichen 5 Kategorien ab.
Genau.
Bis dahin, eine gute Zeit.
Ich gehe Sport machen, ja, weil ich habe leider zu wenig getan für meinen Muskelaufbau die letzten Jahre. Das will ich ein bisschen nachholen.
Ganz viel Spaß dabei und euch allen viel Erfolg bei euren Projekten. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao.